Guten Abend, liebe Maria. Wobei, guten Nachmittag Abend. Trifft es, glaube ich, eher.
Oh ja, wir nehmen heute sehr früh auf. Es ist noch gar nicht dunkel draußen.
Ja, bei mir schon, weil ich habe die Rollläden zugemacht, damit es in meinem Zimmer halbwegs erträglich ist.
Ich habe ein Oberlicht, das man nicht zumachen kann, von daher.
Oh, okay. Geht's dir gut?
Ich gerade wie Balins Grab in Moria. Ja, mir geht's sehr gut. Und dir?
Ja, ein bisschen Schmerzen im Ellenbogen, aber nichts, was sich mit Ibuprofen und einer Druckkompresse nicht beheben lässt.
Oh nein, was hast du schon wieder gemacht, gegen Balrogs gekämpft? Das sollst du doch nicht tun.
Ich weiß, aber ich dachte Fëanor, nein!
Und hast du den Ellenbogen einmal auf den Tisch gehauen.
Ja, ich wollte ihn eigentlich zurückstoßen, aber der Typ war so heiß, dass er mir meinen kompletten Ellenbogen versenkt hat.
Das kann passieren bei Fëanor.
So, genug gespoilert für die Folge, würde ich sagen. Bevor man uns hier auch, wie war das nochmal?
Wer die Hausaufgaben nicht macht, ist selber schuld.
Stimmt. Wie nannte Tolkien das nochmal? Foreshadowing, ne?
Das ist nicht ein Tolkien-Wort, das ist, glaube ich, ein
Ich meinte das, was man Tolkien gerne vorwirft. Das war doch Foreshadowing, oder nicht?
Also ja, genau, ja, gut. Ja. Das macht Tolkien sehr gerne. Auch heute wieder.
Echt?
Ja, es gibt eine, also auch mit Balrogs.
Ja, ja. Aber die Balrogs hatten wir doch schon, relativ am Anfang.
Ja, aber da wird einmal foreshadowed, beziehungsweise es wird gesagt, wer einen Balrog tötet. In vielen Kapiteln später.
Ach so, okay. Ja, stimmt. Sie haben wie immer recht. Gut, wollen wir dann auch gleich loslegen, weil das Kapitel war ja schön lang, interessant und relativ, es startete schwach und ließ stark nach, hätte ich ja fast gesagt. Allerdings war der Anfang doch tatsächlich sehr interessant und danach dümpelte es in altgewohnter Silmarillion-Tradition vor sich hin.
Bitte was? Es kommen doch ständig Orks.
Ja, come on. Also ich bitte dich, das was da, das bisschen und dann, das ist irgendwie drei Sätze. Und dann dachte ich mir so, komm hier, vielleicht mal epische Schlacht erklärt oder sowas. Und also, nee, und übrigens, das war die dritte große Schlacht von Beleriand. Also das zählt nicht, weil da waren ja nur ein paar Orks und das haben auch nicht ganz so viele mitgemacht. Also wird das gar nicht gezählt. Zack, fertig, Schlacht vorbei. Wo ist die Action, Maria? Wo?
Ja, das ist die Action in deinem Kopf, die musst du dir selber machen. Du musst dir das dann so vorstellen, wie die Orks kommen und in diverse Regionen zurückgedrängt werden.
Aber bleibt das so, dass es so wirklich so eigentlich nur Legolas-artig bleibt? Es wird eigentlich nur grob beschrieben und das war's?
Generell schon, ja. Also es gibt ein paar explizitere Sachen, aber schon eher.
So, ich bin ganz aus der Übung. 2 Monate ist es her.
Ja, es hat sich viel ereignet. Ich war ja auch leider auf einer einsamen Insel, wie ich auf unseren Social Media gepostet habe.
Ja, aber du hattest immer dein Silmarillion-Buch dabei.
Selbstverständlich, mein Reise-Silmarillion habe ich natürlich immer dabei. Man weiß ja nie, wann man mal ein bisschen Silmarillion lesen will.
Ja, genau, und dann sehen wir uns ja am Ende des Monats auch wieder. Persönlich hätte ich mir überlegt, vielleicht könnten wir, ich weiß ja nicht, was du auf dem Mittelerde-Fest alles vorhast, aber vielleicht könnte man sich auch hinsetzen und mal wieder eine Aufnahme in Grün machen.
Oh ja. Ja, da ich als die Anmeldung für mich startete, für die Workshops, gerade auf der einsamen Insel war, habe ich mich nicht ganz für so ganz so viele Workshops angemeldet. Ich denke, da wird sich auf jeden Fall was ergeben.
Sehr schön. Annika und ich machen nämlich prinzipiell keine Workshops. Wir sind einfach nur da und genießen das Leben.
Ich dachte, ich eigne mir mal Hard Skills an, die man tatsächlich für irgendwas benutzen kann im Leben.
Silmarillion Quenya schreiben oder was?
Ja, das kann ich ja schon, aber Karten malen, es ist, deucht mir eine Tätigkeit, mit der ich zukünftig mein Geld verdienen werde. Apropos Geld verdienen.
Warte, ganz kurz. Du meinst aber keine Geografiekarten, oder?
Doch.
Ich sehe gerade den Fehler in meinem Plan. Erst die Geografiekenntnisse zu haben, bevor du eine Karte malst.
Verdammt. Aber meine Doktormutter hat schon mehrfach vorgeschlagen, ich sollte doch mal eine Karte von der Region, zu der ich arbeite, im Tolkien-Stil malen. Und ich hoffe, das kann ich nach diesem Workshop.
Ja, also ich schau mal. Ich werde auf jeden Fall, ich mache das immer so, ich schnuppere immer so als nicht teilnehmende Person in einen Workshop auf Mittelerde fest rein. Vielleicht bleibe ich da ja auch hängen. Aber ich würde mal sagen, lass uns doch mal mit der Sendung vorlegen. Das Pad ist pickepacke voll.
Ich wollte noch kurz über Geld reden.
Oh, du wolltest über Geld reden? Ja, dann schieß los.
Ich bin jetzt im Besitz eines Sticker-Albums, das 300 Euro wert ist. Und ich bin mir unsicher, ob ich die Sticker einkleben soll. Also für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, es gibt ein Tollcast-Sticker-Heft jetzt. Es gibt aber nur wie viele Ausgaben? 10?
10 Stück, genau.
Ich habe eine und auf dem Ting wurde eine an eine anonyme Person für 300 Euro versteigert.
Anbieter
Nummer 1.
In
meiner Schublade hier habe ich dieses Stickerheft liegen und ich dachte mir eigentlich, ich setze mich so schön hin und dann tue ich die als Sticker da einkleben. Aber jetzt denke ich, ich lasse es lieber für die Altersvorsorge übrig.
Ja, das hat mich auf dem Ting auch schwer beeindruckt. 300 Euro für ein Stickerheft, das eigentlich nur ein Running Gag war. Für den Verein wohlgemerkt, nicht für uns.
Das ist natürlich die Frage, wann kommt das in Maria Stickerheft?
Sobald wir die 100. Folge fertig haben.
Also ich rechne kurz nach, 10 Jahren.
Ja, wir müssen ja mal gucken, was wir nach dem Simmerillion dann machen. Da gibt es aber, glaube ich, noch genug Bücher.
Zahlreiche Bücher. ich bin ja dafür, wir lesen aus Natur und Wesen voll mit der Erde vor.
Das war, weiß Gott, ganz kurzer Exkurs, die Deutsche Tolkien Gesellschaft, die diesen Podcast ja im Prinzip produziert, also in dessen Namen ich das mache, und Maria hat ja das Tolkien-Ting vor zwei Wochen, weißt du schon gar nicht mehr. Und eines der Punkte ist dort die Long-Expected Party am Samstagabend. Und Maria und der liebe Christian haben als vermeintlichen Rausschmeißer angefangen, als Vertretung für Timo Niesner und Gerd Heidenreich aus dem den Nachrichten Natur und Wissen von Mittelerde vorzulesen. Und sie haben sich natürlich eine Passage rausgesucht, die unglaublich viele Tabellen beinhaltet. Und das war dann so 3, 24, 19, 102.
Minus 2%.
Genau, es war göttlich. Es hat definitiv nicht als Rausschmeißer funktioniert, aber es war eine der geilsten Aktionen auf der LEP.
Tatsächlich ist mir die Idee hier im Podcast gekommen, weil ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat mal irgendjemand gefragt, wann denn das Hörbuch zu Natur und Wesen von Mittelerde kommt. Und dann habe ich gesagt, das eignet sich, glaube ich, nicht so gut dafür. Und dann hast du gesagt, ja, aber es gibt ja zwei verschiedene Sprecher. Und dann dachte ich mir so, ja gut, Tobias hat den ersten Teil anscheinend übersprungen.
Also ich möchte hier nicht zu viel verraten, aber ich habe Leuten hören von eingeweihten Personen, dass es zumindest im englischsprachigen Raum durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass es dieses Hörbuch demnächst auch zu erwerben gibt.
Oh Gott, ja gut, das werden all die Leute kaufen, die das Buch gekauft haben, um es schön ins Regal zu stellen, dann können sie das Hörbuch daneben stellen, aber...
Ich habe auch keine Ahnung, wie sie die Tabellen vorlesen wollen oder wie sie das Ganze handhaben oder ob sie da einfach sagen, was ich mir noch am ehesten vorstellen kann, dass sie die Tabellen ins Booklet abdrucken. Also wenn ich mir jetzt angucke, was war das letzte, Beren und Lúthien und davor war Nachrichten aus Mittelerde, da waren echt fette Booklets dabei, mehrere hundert Seiten und jetzt auch die Edition, die im Winter rauskommt, die Jubiläums-Herr-der-Ringe-Ausgabe wird, glaube ich, auch 400 Seiten Booklet haben. Also ich glaube, das wäre noch tatsächlich eine Möglichkeit, die Tabellen auszugliedern und zu sagen, finden Sie im Booklet auf Seite 12.
Ja gut, die Tabellen sind halt irgendwie schon das Herz der ganzen Sache, aber...
Aber gut, du kannst auch nicht vorlesen. A1, A2...
Du hast gesehen, wie gut das ankam. Ja. Also die Leute haben Tränen gelacht.
Ja, und ich habe irgendwann das Licht ausgemacht und den Ton runter, aber es war euch egal.
Wir haben gesagt, wir lesen, bis alle weg sind.
Ja.
Leider gingen die Leute einfach nicht. Aber vielleicht sollten wir wirklich mal mit dem Podcast anfangen.
Mach das.
Die meisten Leute haben vermutlich schon abgeschaltet, dachten so.
Ja.
Ich bin hier für ernste Literaturkritik. Ja, was steht denn hier? Also erstmal vielen Dank für 111 Bewertungen auf Spotify.
Echt cool.
Habe ich eben gesehen. Wir haben heute 111 Bewertungen erreicht. Und vor 132.
Was ist so die Bewertungsnummer?
4,7 haben wir aktuell. Das geht noch besser. Das ist ein Appell an beide Seiten, sowohl an uns als auch an die Leute, die abstimmen.
Genau, und vergesst nicht nur Spotify, sondern gerne auch Apple Podcast für die bei Apple sind.
Und wir haben auch 132 Follower jetzt auf Twitter und da heißen wir @SilmariaPodcast, falls da Leute folgen wollen. Und mir fällt gerade ein, wir haben doch gar nicht gesagt, welchen Tee ich heute trinke. Ich trinke heute einen grünen Tee mit Jasmin, da wir etwas früher aufnehmen und ich darum den 5-Uhr-Tee noch nicht hatte.
Ja, ja.
Genau, dann vielen Dank an alle, die liebe Sachen geschrieben haben. Es haben uns wieder sehr, sehr liebe Nachrichten erreicht. Angesichts der Länge des Kapitels dachte ich, lassen wir die heute mal weg.
Was?
Aber ich habe sie mit Freude gelesen und mich gebauchpinselt.
Das schreit dann ja eigentlich schon mit dem Feedback der Folge, die jetzt rauskommt, vielleicht nochmal eine Feedback-Sonderfolge zu machen.
Ja, wenn die Leute wieder viel Feedback schreiben, wo man viel zu sagen kann, dann gerne.
Okidoki. Aber du hast doch noch etwas zur letzten Folge.
Genau. Möchtest du vorlesen?
Jonathan über silmaria.de. Liebe Maria, lieber Tobias. In dieser Folge hat Tobias gefragt, was es mit Morgoths Beziehung zum Licht auf sich hat. Er ist wahrscheinlich in der Valaquenta im Kapitel von den Feinden steht. Zu Anfang begehrte er das Licht. Als er es aber nicht für sich alleine besitzen konnte, fuhr er durch Feuer und Hass in einen großen Brand hinab. In einem großen Brande hinab ins Dunkel. Und noch vorher von den Vala, bei Manwë wohnte Varda, die Herrin der Sterne, die alle Regionen von Ea kennt. Zu groß ist ihre Schönheit, als dass es in Menschen- und Elbenworten auszusprechen wäre. Denn das Licht Ilúvatars lebt noch in ihrem Antlitz. Licht ist ihre Macht und ihre Lust. Aus den Tiefen von Ea kam sie Manwë zu Hilfe, denn sie kannte Melkor schon von der großen Musik. Und sie hat ihn abgewiesen. Und er hasste und fürchtete sie mehr als alle anderen, die Eru erschaffen. Auf diese beiden Passagen stütze ich die Interpretation, dass Morgoth durch seinen Hass auf und seine Angst vor Varda selbige auch für ihre Elemente bzw. Herrschaftsgebiet das Licht entwickelt hat. Ich will Maria nicht widersprechen, sondern nur eine etwas detaillierte Perspektive auf Morgoths Beziehung zum Licht darstellen.
Vielen Dank für das Feedback, Jonathan. Ich muss dazu sagen, falls du dich gerade gewundert hast, ich habe die Zitate aus der deutschen Ausgabe rausgesucht, weil Jonathan hatte die englischen reingeschrieben. Da ich leider nicht mehr weiß, was ich letzte Folge gesagt habe, weil kann ich mich nicht äußern dazu, aber es klingt sehr gut, was Jonathan geschrieben hat.
Okay.
Würde ich voll zustimmen.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Kapitel. Heute heißt es Kapitel 13 von der Rückkehr der Noldor.
Und die Folge, habe ich zumindest vorgeschlagen, heißt Action, denn es gibt endlich Action. Oder fandst du nicht, Tobias?
Naja, man könnte sie auch Action und dann kamen die Adler.
Ja gut, es kommt ein Adler.
Ja,
aber also, wir haben das erste Adlertaxi, glaube ich.
Ja, definitiv. Ja, ich sagte das vorhin, es liege mir fast auf der Zunge, es ist schwach gestartet und hat stark nachgelassen. Schwach gestartet hat es ja nicht, aber stark nachgelassen fand ich trotzdem. Und ich habe festgestellt, wir hatten es ja im Vorgespräch kurz, dass ich wahrscheinlich trotzdem mit einer komplett falschen Erwartung in Silmarillion gegangen bin. Ich wusste natürlich, dass es etwas anders ist als der Herr der Ringe und Co., bin aber davon ausgegangen, dass Schlachten etc. auch etwas mehr beschrieben werden und nicht ein, also auch so, ja, wie soll ich das sagen, so dass man es miterleben kann, während man liest. Also es war jetzt ganz nett und dann kommt der und dann kommt der, aber es war eigentlich wirklich eher so wie eine Stimme aus dem Off, die ganz grob zusammenskizziert, was dort jetzt passiert und das auf einen Bruchteil des Kapitels zusammenstumpft und beim Rest steht dann nur so, ja, das war dann die dritte große Schlacht und ja, da haben sie zwar gekämpft und haben sie auch alle Orks getötet, aber die Orks waren ja eigentlich auch nicht so viele und das haben auch nicht alle der Noldor mitgekämpft. Darum wird das jetzt mal nicht durchnummeriert. Tschüss, danke, alle tot, keine große Erwähnung, weiter im Text. Und da habe ich einfach festgestellt, dass ich mit der komplett falschen Erwartung an dieses Buch herangegangen bin und an dieser Stelle wieder mal enttäuscht wurde, was jetzt natürlich nicht dem Buch anzukreiden ist, sondern einfach meine Erwartungshaltung, was man auf jeden Fall dann aber auch, wenn man über das Buch dann andere Leute in Anführungszeichen schmackhaft macht, fairerweise auch sagen sollte.
Ja gut, also Silmarillion hat halt eher so einen Chronik-Charakter, was daran liegt, dass es teilweise auch als Chronik geschrieben wurde.
Ich sag dir, das ist überhaupt kein Problem. Ich sag dir, dass meine Erwartungshaltung daran einfach eine komplett falsche war. Und ich aufgrund meiner Erwartungshaltung einfach enttäuscht wurde. das Buch ist trotzdem gut, also zumindest dieses Kapitel an und für sich. Ihr hättet jetzt fast den Vergleich mit den Hobbit-Filmen gemacht.
Schäm dich!
Wo man die Hobbit-Filme losgelöst vom Buch als gutes Popcorn-Kino abtun kann. Also es ist schön geschrieben, es gibt viele Infos. Ich habe immer noch zu kämpfen mit Namen, Orte und Co. Es ist nett geschrieben, aber es ist halt einfach nichts, was ich jetzt so voller Begeisterung durchgängig lesen würde, weil es einfach nicht mein Stil ist. Ich bin kein Mensch, der Chroniken liest.
Ja gut, ich glaube, du bist aber tatsächlich nicht allein. Also wenn ich so mir die Kritik am Silmarillion so ins Gedächtnis rufe, dann ist das ein sehr häufig geäußerter Punkt, dass es halt einfach nicht wie der Herr der Ringe ist.
Ja.
Weil einfach alles viel, wie du eben gesagt hast, von so einer dritten Person, es ist alles eher so von der außenstehenden Perspektive geschildert. Also es gibt schon noch Stellen, zu denen wir kommen werden, wo Sachen so plastischer sind, aber.
Aber ich finde das auch nicht schlimm, weil ich stelle mich dann jetzt einfach nach diesem Kapitel eher darauf ein, Hintergrundinformationen zu kriegen. Also halt einfach, wie hängt das alles zusammen? Wer ist mit wem? Also dann wirklich sie dann ab dem 14. Kapitel auch tatsächlich als Chronik zu lesen, als Geschichtschronik, wenn ich wissen möchte, wie es mit Karl dem Großen, wovon stammte er ab? Wer waren seine Großeltern? Welche Kriege hat er geführt? Wo hat er gewohnt? Etc. pp. Und das heißt, mein Anspruch für das 14. und die folgenden Kapitel wird es einfach ein ganz anderer Anspruch sein, auch ganz anders ausgerichtet, und damit bin ich komplett fein und werde mir jetzt im Prinzip versuchen, möglichst viele Informationen aus Mittelerde, Numenor, Beleriand und Co. zu ziehen, um dann die Werke, die ich liebe, wie der Hobbit und den Herrn der Ringe, einfach mit angereicherten Informationen in einem anderen Licht zu sehen.
Das ist doch eine sehr schöne Herangehensweise.
Ja, also wie gesagt, darum sage ich ja, wenn man es einfach von vornherein klar kommuniziert oder ich es andere, wäre ich vielleicht schon viel früher damit fein gewesen. Aber ja, es gab Action, ich habe mir auch viel notiert und würde ich sagen, machen wir mal die kleine kurze Zusammenfassung.
Ja, also wie Tobias gerade schon gesagt hat, es passiert extrem viel in diesem Kapitel und es passiert vor allem extrem viel Wichtiges. Also ganz viele Sachen, auch ganz viele Details aus dem Kapitel werden später mal aufgegriffen und werden dann wichtig, und darum ist es eigentlich, es ist ein sehr zentrales Kapitel in diesem Buch. Und darum ist es auch wichtig, dass man irgendwie sehr gut weiß, was in dem Kapitel drin steht. Und falls ihr es irgendwie so jetzt nur schnell für die Hausaufgabe überflogen habt, solltet ihr euch vielleicht nochmal hinsetzen, wenn ihr Zeit habt, und es nochmal intensiv lesen, wirklich auf die Details achten, auf jedes. Weil ganz viele Sachen werden eben später aufgegriffen. Und wenn man die dann weiß, ist es spannender, denke ich. Also, was passiert alles? Also, wir haben erstmal die zweite Schlacht von Beleriand, die Dagor Nuin Gilead, die Schlacht unter Sternen. Dann stirbt Fëanor. Nein!
Das
oder
heißt,
ja.
Fëanor
darüber können wir diskutieren.
Tot!
Genau. Fëanor stirbt, in Klammern endlich. Maedhros wird gefangen genommen und dann von Fingon befreit. Wir sehen, wie die Nolde und die Sindar, also die Grauelben, aufeinandertreffen. Und darüber ist Thingol eher unglücklich. Die Noldor streiten sich untereinander und versöhnen sich dann wieder ein bisschen. Thorgil und Finrod gründen bzw. wollen Städte gründen. Dann gibt es die dritte Schlacht von Beleriand, die Dagor Aglareb, die ruhmreiche Schlacht, und Angband wird belagert und es herrscht viele Jahre Frieden und dann kommt ein Drache. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass das Kapitel so ein bisschen durcheinander wirkt, zumindest wirkt das so auf mich. Also es werden zum Beispiel die Geschichte davon, wie Fëanor Maedhros rettet, beziehungsweise wie Maedhros gefangen genommen wird, wird nicht in einem erzählt, sondern es werden immer so Sachen zwischendurch eingeschoben und sich denkt, ja gut, hätte man das nicht irgendwie anders erzählen können. Und ich denke, es liegt daran, dass Christopher Tolkien dieses Kapitel aus einem Kapitel, was aber einen etwas anderen Schwerpunkt hatte, angereichert mit Informationen aus anderen Versionen so zusammengefügt hat. Und ich denke, das hätte ihm besser gelingen können, um es mal positiv zu formulieren. Also ich finde das Kapitel auch etwas kompliziert zu lesen, vor allem weil es eben so viele Informationen gibt und man vielleicht hätte zwei Kapitel draus machen können.
Was ich an dem Kapitel noch so interessant finde, dass wir hier ja wirklich über mehrere Jahrhunderte sprechen. Dann ist hier mal 100 Jahre Pause oder wird übersprungen, dann passiert wieder was mit Morgoth. Dann überspringt man wieder 100 Jahre, dann ist wieder Morgoth. Dann überspringt man dieses Mal 200 Jahre und dann kommt wieder Morgoth.
Dann ist ganz kurz Party und dann geht's wieder.
Ja, also das
20 Jahre später war eine Party.
Ja, genau, 20 Jahre, genau, Sonne und Mond gehen auf, ne, es gibt ja auch noch das Ende des Zeitalters der Sterne.
Ja.
Und ja, also wie gesagt, bietet unglaublich viel, ist auch relativ lange, also als Hörbuch eine knappe Dreiviertelstunde in normaler Geschwindigkeit.
Ja, sollen wir mal ins Detail gehen?
Genau, aber hier steht noch, was bisher geschah.
Genau, ich habe das Kapitel quasi in so Blöcke eingeteilt. Es geht nicht ganz in der Reihenfolge, wie es im Kapitel steht, aber eigentlich schon. Aber ich habe ein bisschen Sachen zusammengezogen. Also es fängt wieder an mit einer Wiederholung und uns nochmal ins Gedächtnis zu rufen, weil es ist jetzt ja schon ein bisschen her. Also Fëanor ist ja mit seinen Söhnen und deren Gefolge aus Valinor gezogen und hat unterwegs einen Sippenmord in Alqualondë begangen. Und sein Halbbruder Fingolfin und seine Schar hat er in Amon zurückgelassen. Also sie haben die Boote von den Teleri genommen, sind damit rübergefahren nach Beleriand, haben die Schiffe dort verbrannt und Fingolfin und seine Leute saßen eben noch in Amon und mussten dann über die Helcaraxe ziehen. Und Fëanor und seine Schar sind jetzt im Westen von Beleriand angekommen. Und falls ihr euch an die Ereignisse, die ich gerade erzählt habe, nicht mehr ganz so gut erinnern könnt, dann würde es Sinn machen, jetzt Kapitel 11 nochmal zu lesen oder Folge 12 nochmal zu lesen. Folge 12 heißt Fëanor, nein!
Du meinst zu hören.
Oh ja, die Folge zu hören, das Kapitel zu lesen, eins von beiden oder beides. Denn das sind jetzt Ereignisse, auf die wirklich immer wieder referiert wird, die ganze Zeit. Es wird immer gesagt, der Sippenmord, der Sippenmord, der Sippenmord, der Sippenmord, der Sippenmord, der Sippenmord, der Eid, der Eid, der Eid, der Eid, der Eid. Und dann müsst ihr einfach wissen, was gemeint ist, weil ansonsten wird er ein bisschen verloren sein im Buch. Dann kommt die zweite Schlacht von Beleriand, die Dago Nui Gileath. Morgoth erfährt dann von der Ankunft Fëanors, aber sie ist auch nicht gerade unauffällig. Also die machen ordentlich Radau, die Noldor. Und da steht dann, keine Erzählung berichtet, was Morgoth im Herzen dachte bei der Nachricht, dass Fëanor, sein bitterster Feind, ein Heer aus dem Westen heranführte. Es mag sein, dass er ihn wenig fürchtete, dennoch hatten die Schwerter der Noldor ihm keine Probe geleistet und bald konnte man sehen, dass er sie ins Meer zurückzutreiben gedachte. Fëanors Schar ist ja am Fjord von Drengist gelandet. Der nochmal wo ist, Tobias?
Beleriand.
Ja, und in welchem Teil von Beleriand?
An der Küste.
Und an welcher Küste?
Der westliche, südwestlichen Küste.
Richtig.
So viele Küsten gibt es da ja auch nicht.
Naja, immerhin so in zwei Himmelsrichtungen. Genau, also so ein bisschen Richtung Norden, da ist der Fjord von Drengist. Und jetzt ziehen sie da hoch und kommen nach Hithlum. Hithlum ist da oben im Nordwesten das Gebiet, und zwar an dem Mithrimsee. Und das Land um den See herum heißt auch Mithrim. Und dort schlagen sie ein Lager auf, das sie dann auch anfangen zu befestigen. Und dort werden sie dann zum ersten Mal von Morgoths Truppen direkt angegriffen, sind aber siegreich und sie drängen die Orks nach Ardgalen. Ardgalen ist das große Gebiet da im Norden, wo Anfauglith drüber steht. Also ja. Ardgalen ist der spätere Name. Und andere Heere Morgoths kommen aus dem Süden, von den Falas, wo sie die Leute von Kördern genervt haben, und werden aber von Kelegorm ist einer der Söhne von Fëanor, ins Fen von Serich gedrängt. Und das kannst du alles auf deiner Karte nachverfolgen, Tobias?
Ja, ich habe sie gerade offen.
Genau, da habe ich es dir schön eingemalt.
Ach so, in der Karte. Ja, Sekunde.
Du kannst, also das ist natürlich noch viel, pädagogisch noch viel sinnvoller, wenn du es auf deiner eigenen Karte guckst. Aber ich habe dir auch eine wunderbare, sinnvolle Zeichnung gemacht.
Ja, womit wir wieder zum Anfang des Podcasts kommen, über das Zeichnen von Karten.
Also ich kann euch die Karte ja leider nicht zeigen, weil Rechte und so, aber ich habe sehr liebevoll mit dem Sprühdosentool von Paint farbige Linien auf diese Karte gemalt.
Es ist eine sehr große Hilfe. Ja, wirklich, das war jetzt nicht ironisch gemeint, sondern wirklich, weil ich kenne die Karte ja noch nicht auswendig und wenn du dann halt schnell Begriffe durcheinander wirst und ich halt noch nicht weiß, wo muss ich denn gucken, ist das schon immens hilfreich.
Also wir sind allgemein einfach gerade im Norden. Genau, also sie drängen die Orks nach Ardgalen zurück. Es kommt ein Heer aus den Falas, das wird aber von Kelegorm ins Fen von Serech gedrängt. Das Fen von Serech ist da in der unteren linken Ecke von Ardgalen, würde ich mal sagen, und die Geografen erschüttern. Und dann steht da, nur mehr ein paar Häuflein kehrten von all den Scharen zurück, die Morgoth gerüstet hatte, um Beleriand zu erobern. Also Morgoth ist zum ersten Mal besiegt, beziehungsweise seine Truppen sind besiegt. Morgoth wird nicht besiegt. Aber die Noldor sind auf jeden Fall siegreich gegen Morgoths Truppen, was Morgoth eben etwas sagen sollte, nämlich, dass er die nicht einfach so ins Meer zurücktreiben kann, wie er das wollte. Und die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, während ich das gelesen habe, ist, was weiß Morgoth eigentlich, was abgeht? Also wir erfahren ja, dass er von seinen Dienern hört irgendwie und auch durch Fëanors Radau, den er da macht, weiß er, dass die da sind. Aber weiß er zum Beispiel, dass Fëanor eben diesen Eid geschworen hat, die Silmaril zurückbekommen? Oder denkt er sich einfach nur, dass Fëanor wohl die Silmaril zurückbekommen wird?
Also ich gehe davon aus, dass er hat sie mir mehr oder weniger gestohlen. Und dass, wenn man ihm etwas stiehlt, dass diese Person das auch wieder zurückhaben möchte. Ich glaube, dafür braucht man jetzt auch kein Valar Maia oder sonst wer zu sein. Ich gehe aber nicht davon aus, weil er ja auch im Nachgang erst überhaupt durch das Kidnappen von Elben und Foltern und sie im Prinzip zu Spionen umfunktionieren lassen, überhaupt erst Einblicke in die komplette Elbenstruktur und ähnliches erhält, dass er da, gehe ich jetzt davon aus, ich lasse mich aber gerne von unseren Millionen Zuhörenden eines Besseren belehren, dass er eigentlich keinen Plan hat und einfach nur denkst, ups, ich habe ihm was geklaut, er will es zurück, dann werde ich mich wohl dagegen wehren.
Ja, das würde ich auch denken. Also ich glaube, Morgoth weiß vielleicht am Anfang nicht davon, dass Fëanor einen Eid geschworen hat, plus seine Söhne, die den Eid ja auch geschworen haben, dass sie jetzt dass sie Morgoth auf immer bekriegen werden, bis sie die Silmaril wieder haben. Aber schreibt uns gerne mal dazu, was ihr glaubt, wie viel Morgoth weiß von der Situation davor. Dann steht da so schön, Morgoth konnte sich aber doch noch über etwas freuen. Also sinngemäß so. Denn Fëanor in seiner überlegten, ruhigen Art, in der wir ihn kennen, rennt den Orks hinterher. Dazu habe ich in Klammern geschrieben, schlau, um zu Morgoth zu kommen. Und denkt er so, ja, hier, ich mach die doch alle fertig, ich alleine. Und er fährt sich dann von seinen Truppen und an den Grenzen von Dor der Edoloth, das ist Morgoth-Land, ist nicht mehr auf der Karte drauf, also quasi nördlich von Ardgalen, wird er dann umzingelt. Und Gothmog, das ist ein Balrog, schlägt ihn zu Boden. Und das ist dann der Foreshadowing-Part, denn es wird erzählt. Es wird Tolkien spoilert, wer Gothmog umbringt am Ende. Aber das interessiert uns jetzt nicht, denn Fëanors Söhne dringen zu ihm durch und können ihn nach Mithrim zurückbringen. Aber Fëanor stirbt dennoch. Und dann gibt es da eine wunderschöne Stelle. Möchtest du die vorlesen, Tobias?
Und von den Hängen der Eret-Wetren erblickte er mit seinem letzten Augenlicht in der Ferne den Gipfel von... Du willst doch nur, dass ich diese seltsamen Namen ausspreche.
Soll ich es vorlesen?
Nee, Thangorodrim.
Thangorodrim. Und es sind die Gipfel, weil Thangorodrim hat drei Gipfel.
Thangorodrim, die mächtigsten Türme von Mittelerde. Und mit der Voraussicht des Todes wusste er, dass keine Macht der Noldor sie je brechen würde. Doch verfluchte er dreimal den Namen Morgoth. Und seine Söhne erlegte er auf, ihren Eid zu halten und ihren Vater zu rächen. Den nächsten ja. Auch?
Nee, den gleich erst. Da sehen wir wieder mal, wie was ein überlegter Elb Fëanor ist. Es ist wirklich Parroting Skills auf dem höchsten Level. Also, oh, das sind Dinge, die völlig überdimensional sind und die werden wir niemals einnehmen können. Aber Kinder, wehe, ihr brecht euren Eid für immer nach meinen Steinen zu fahnden und alle Leute umzubringen und rächt bitte noch euren Vater. Also Fëanor, wie wir ihn kennen und lieben. Und es rächt sich auch quasi gleich, es geht gleich weiter, wie mir es mit Fëanor erwartet, denn da steht er noch nach seinem Tod, doch gab in ihm weder Grab noch Stein, denn so heiß brannte sein Geist, als er aus ihm wich, dass sein Leib zu Asche verfiel und wie Rauch davon geweht wurde. Und nie wer ist seinesgleichen in Arda erschienen, noch hat sein Geist Bandoth Hallen verlassen. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Fëanor in Mandos Hallen sitzt. Also zur Erinnerung, Mandos Hallen sind ja die Totenhallen auf in Valinor, wo die toten Geister der oder Seelen der Elben darauf warten, dass sie eventuell wiedergeboren werden oder die Welt vorbeigeht. Und Fëanor sitzt da, glaube ich, die ganze Zeit, ist total griesgrämig oder sowas und nervt alle Leute. So ungefähr stelle ich mir das vor.
Ich versuche mir generell so einen Geist vorzustellen, gerade. weil ich bin dann irgendwie gedanklich zwangsläufig irgendwie bei den Geistern auch aus Harry Potter. Und dann, wie sie eh so da durchmachen, was machen sie so den ganzen Tag? Die langweilen sich da doch nur, können nichts essen, können nichts trinken, können sie also auch nicht besaufen. Und wäre mal interessant, wäre mal ein schöner Spin-off.
Ich glaube, da gibt es auch Fanfictions zu. Also wenn ihr das sucht, bestimmt Fanfictions von Feanor in Hallen von Manders. Eriol hat uns zu diesem Abschnitt eine Frage gestellt im Discord, die, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint ist. Nämlich, warum hat Feanor alles richtig gemacht?
Eriol stellt nur ernst gemeinte Fragen.
Ausschließlich, und da möchte ich sie jetzt ernsthaft beantworten, Feanor hat alles richtig gemacht, indem er richtig schnell gestorben ist und aufgehört hat, uns zu nerven. Wie schlimm wäre das Silmarillion, wenn Feanor einfach noch weiterhin die ganze Zeit Müll machen würde? Zum Glück ist es vorbei, es endet früh.
Ja, ja, nicht wirklich, weil er hat den Fluch hier auf seine Söhne. Und die sind ja jetzt, wie wir in diesem Kapitel auch lesen, auch gut zu erkennen als die Söhne ihres Vaters.
Ja, aber ich glaube, es hilft doch, dass er nicht da ist und dass stattdessen jetzt sein Sohn Maedhros, der doch etwas mehr nach seiner Mutter kommt.
Ja, bei den anderen ja teilweise. Wenn ich mir an dieses Gespräch denke, dieses Hochnäsige, wo ich ihm am liebsten rechts, links eine Watschen verpassen würde.
Ja, Caranthia, unser aller Lieblingself. Tatsächlich eigentlich mein Lieblingself. Ich habe ihn auch sogar mal gecosplayt, ohne ein Cosplay zu tragen. Aber das ist allgemein ganz spannend bei den Söhnen Feanors. Ich foreshadow jetzt mal ein bisschen. Könnt ihr mal darauf achten. Also Maedhros und Marklor, also die ältesten beiden Söhne, die werden immer so als so die noch die ruhigeren, die etwas nachdenkenderen Söhne dargestellt. Und dann kommen die drei Cs und die sind völlig durchgeknallt. Mehr oder weniger. Also es gibt noch Abstufungen. Und dann die beiden As, die beiden Zwillinge, die um die geht es meistens gar nicht so richtig. Die kommen schon mal vor. Aber die drei Cs sind auf jeden Fall, die schlagen sehr nach ihrem Vater. Von daher, Fern hat natürlich alles richtig gemacht, indem er uns verlassen hat.
Gut, kommen wir zur ersten Geiselnahme.
Genau. Maedhros Gefangenschaft. Also Morgoth, nachdem er ja besiegt wurde, beziehungsweise die Truppen, sendet dann den Söhnen Feanors gleich nach dem Tod von Feanor eine Botschaft und darin räumt er seine Niederlage ein und bietet auch Verhandlungen an und eventuell soll sogar ein Silmaril übergeben werden. Maedhros, der ja, wie gesagt...
Entschuldigung, aber ganz ehrlich, wie blöd muss man sein als Morgoth, um auch nur den Hauch einer ernsthaften Überlegung im Kopf zu haben, dass die anderen wissen, dass das kein Fake ist?
Man kann es ja mal versuchen, weil er hat ja, ne, er... Muss erst mal gucken, was da jetzt für Leute rumrennen da in seinem Vorgarten. Also Maedhros, der, wie gesagt, einer der Nachdenkenderen von Feanors Söhnen ist, geht zum Schein dann darauf ein. Er traut Morgoth aber überhaupt nicht. Und sowohl Morgoth als auch Maedhros kommen dann mit mehr Leuten als abgesprochen zum Treffpunkt. Und Morgoth schickt auch ein paar Balrogs mit. Und in dem Hinterhalt, der sich dann auftut, werden alle Begleiter von Maedhros getötet und er selbst wird gefangen genommen und nach Angband gebracht.
Das ist der klassische Fall, wenn man mit einem Messer zur Schießerei geht.
Ja gut, aber wenn du weißt, du Balrogs sind halt schon echt unfair. Also.
Ja, trotzdem.
Morgoth nimmt Maedhros eben als Geisel und ließ verlauten, nicht eher werde er ihn freigeben, als bis die Nolder den Krieg beendeten und in den Westen zurückkehrten oder aber weit fort von Beleriand in den Süden der Welt zögen. Und die Söhne Feanors sind sich sicher, dass das auf jeden Fall nicht eingehalten wird. Und außerdem sind sie an ihren Eid gebunden, was schlecht ist. Und da sie nichts tun, hängt Morgoth am Maedhros am rechten Handgelenk an einem Felsversprung der Thangorodrim auf. Und falls euch das bekannt vorkommt, darüber reden wir gleich.
Ob uns das bekannt vorkommt?
Ja, das wirst du gleich erfahren.
Okay. Ich fand es auf jeden Fall sehr faszinierend, dass es ja auch im Anschluss angeblich nicht möglich war, dieses Teil aus dem Berg zu lösen oder zu verbiegen oder sonst etwas. Aber ja, war eine sehr interessante Szene.
Ja, also Maedhros hängt da eben rum, was sehr unschön für ihn ist. Er leidet sehr große Qualen.
Ja, das geht auch ganz schön auf Schulterblatt.
Ich glaube, das geht allgemein auf alles. Jetzt kriegen wir eins von diesen kurzen Intermezzos, die ich eben angesprochen hatte. Also die Handlung wird überhaupt unterbrochen, um was anderes zu erzählen, nämlich dass Fingolfin Shah jetzt da ist. Die sind eben über dieses Eis zwischen Valinor und Aman und Mittelerde gelaufen, weil sie ja nicht mit den Schiffen fahren konnten, die verbrannt waren. Und das war sehr qualvoll für sie und es wurden einige Leute gestorben. Und als die Shalach Mithrim kommt, geht gerade die Sonne auf, die Neuerschaffene. Das haben wir schon mal gehört. Und dann werden die Trompeten geblasen. Und ich hatte ja angekündigt in der letzten Folge, daran erinnere ich mich noch, dass in dieser Folge mehrere Instrumente an Stellen vorkommen, an denen man sie nicht erwartet. und das ist eine davon. Das kam schon im vorigen Kapitel vor. Aber jetzt werden die Trompeten geblasen, die man natürlich mitgenommen hat, als man über dieses Eisding gezogen ist. Weil, ja, man sollte die Null dann nicht so oft hinterfragen. Morgoth, Dina fliehen vor dem neuen Licht. Und warum sie das tun, hat ja uns Jonathan eben erläutert. Und daher kann Fingolfin dann einfach zum Tor von Angband marschieren und dort auf sich aufmerksam machen. Da er bei anderen Gemütes war als Fëanor, wie es da so schön steht, zieht er wieder ab und kehrt zurück nach Mithrim und denkt sich ja, okay, ich kann ja nichts ausrichten. Das ist offensichtlich über allem, was wir irgendwie mit Trompeten ausrichten könnten. Und sie bauen dann ebenfalls ein Lager am Nordufer des Sees Mithrim. Also die anderen Nolder, die Schar von Fëanor, hatte da ja schon ein Lager gebaut. Und sie bauen jetzt irgendwie eins daneben. Und dann steht da, keine Freundschaft für das Haus Fëanor empfanden sie, die Fingolfin folgten. Denn Schweres hatten sie beim Übergang über das Eis erlitten. Und in Fëanors Höhen sah Fingolfin Mitschuldige ihres Vaters. Und ich muss sagen, er hat komplett recht. Also ich finde, die Leute von Fingolfin haben ein sehr großes Recht, auf die Leute von Fëanor sauer zu sein. Und es kommt auch fast zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern. Und da die Söhne Fëanors bzw. ihr Volk in der Unterzahl ist, bauen sie ein neues Lager am Südufer des Sees, um so ein bisschen Abstand zu bringen zwischen den Häusern. Und dann steht da, viele aus Fëanors Gefolge bereuten zwar die Schiffsverbrennung bei Losgar und voller Bewunderung waren sie für den Mut, der die Freunde, die sie verlassen, über das Eis des Nordens geführt hatte. Doch aus Scham wagten sie es nicht, sie willkommen zu heißen.
Etwas, das es auch in der heutigen Zeit leider viel zu häufig vorkommt. Jetzt weniger die Schiffsverbrennung als, ey, sorry, tut uns leid, war eine Scheißaktion. Wir bitten um Entschuldigung. Nö, wieso? Man ignoriert es einfach und hofft, dass es von selbst weggeht.
Und zieht irgendwo anders hin. Und redet einfach nicht mehr miteinander. Der Einzige, der sich darüber freut, ist Morgoth, denn seine Feinde streiten sich untereinander und er lässt dann Rauch und Qualmwolken von Angband aufsteigen. Dass ich gerade zum zweiten Mal als Angband geschrieben habe im Pad. Warum auch immer. Um ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, dass er auch noch da ist. Nach diesem Intermezzo gehen wir jetzt zurück zu Maedhros, der immer noch an der Felsklüfte hängt.
Es steht aber, glaube ich, nirgendwo, wie lange der da jetzt schon hängt, oder?
Ich glaube nicht. Also im Silmarillion, glaube ich, steht es nicht. Aber woanders steht es, glaube ich, drin. Das kann ich gleich mal da raussuchen, die Zahlen. Wobei man bei Zahlen ja immer bei Tolkien etwas vorsichtig sein soll, weil die meistens nur einen Tag galten und danach wieder nicht.
Ich überlege mich nur gerade so, also von den Schmerz mal ganz abgesehen. Erinnert hatte ich mir die Überlegung schon, als hier unser sich anstachendes Pärchen Jahrtrillionen sich gegenüberstanden. Müssen die nichts essen? Müssen Elben nichts essen? Hatten die alle von zu Hause ein Ultrapaket Lembas dabei? Also ich rede jetzt hier noch nicht mal irgendwie von der klassischen Toilettengang und Co. Da könnte man sagen, ne, er hätte ja theoretisch, er ist ja eh allein das laufen lassen, aber dafür müsste er erstmal Nahrung aufnehmen. Und so spätestens, so zumindest Mensch, ich glaube nach ein oder zwei Tagen ohne Flüssigkeit wird es schon sehr kritisch. Essen geht halt, je nachdem, wie gut gepolstert man ist, auch etwas länger. Aber wenn er da jetzt, vor allem wenn ich mir überlege, der hängt da ja und dann geht der andere erst den Umweg und dann geht er da lang und dann überlegt er sich doch nochmal anders. Das heißt, wir reden hier jetzt schon von nicht gerade wenigen Tagen, die er wahrscheinlich da oben hängt. Und keine Nahrungsaufnahme beim Anstarren, keine Nahrungsaufnahme? Müssen Elben nichts essen? Wenn ja, wieso machen sie dann Gelage?
Also ich versuche gerade die Stelle in Natur und Wesen vermitteln herauszusuchen, wo ich glaube, was dazu steht, wenn ich mich recht erinnere. Aber Elben müssen auf jeden Fall weniger essen als Menschen und auch eher so genussmäßig eben. Also sie müssen.
Also ich wäre definitiv kein Elb.
Ich auch nicht. ich glaube, ich finde diese Stelle nicht mehr, aber ich meine, mich zu erinnern, dass da was in Natur und Wesen vermitteln dazu steht, wie viel die essen müssen.
Wir warten einfach auf das Hörbuch und dann hören wir es nach.
Genau. Aber ja, also es ist nicht so wie mit uns armen Menschen, So, und jetzt versuche ich nachher herauszufinden, wann Maelor da hingehängt wurde. Also, ich schaue jetzt gerade auf Tolkien Gateway in der Zeitleiste, sagt man Zeitleiste? Was auch immer.
Zeitstrahl.
Vom ersten Zeitalter. Und das müsste auf den grauen Annalen, also in den Grey Annals, die man in einem Band der History of Middle-Earth findet. Ich weiß gerade nicht welchem. Und da steht, dass die Scharfingolfins im Jahr 2 nach zum See Mithrim kommt und im Jahr 5 Fingon Maedhros rettet. Also hing Maedhros da mindestens 3 Jahre.
Ja, Respekt. Also allein für die Schulterblattfunktion, für die Handgelenke, an dem er ja gefesselt ist, einseitig, dass Wind und Wetter seiner Klamotten nichts angetan hat.
Ja.
Dass er keinen Durst, keinen Hunger.
Der war ja noch jung.
Ja, ich sag ja nur, also.
Ja, es ist schon eine herausragende Leistung und mir deucht nicht so realistisch, ich fürchte.
Ich bange ja schon, allein wenn ich in einem 13-Stunden-Flug, ob ich dort auch wo was zu essen kriege.
Ja, ich war dieses Jahr schon in 2 5-Stunden-Flügen, auf die ich nichts zu essen bekommen habe und das war ein bisschen hart.
Genau. Kommen wir zurück zu Maedhros.
Ja, Maedhros hängt da eben. Und Fingon, wir erinnern uns, der Fingon ist wessen Sohn?
Ja.
Fingon ist der Sohn von Fingolfin. Fingolfin ist der Typ, der die andere Schar angeführt hat und ist der Bruder von, der Halbbruder von Fëanor.
Genau, einer der FL.
Genau, einer der FL. Also Fingon war früher in Valinor mit Maedhros gut befreundet und er möchte die Fehde im Haus Finwë gerne beenden und beschließt darum, Maedhros zu retten. Und er kommt dann zu den Thangorodrim und sucht dort nach Maedhros, aber er findet keinen Einlass zu Morgoths Befestigungen und er kommt auch irgendwie nicht an Maedhros ran. Und daraufhin nimmt er seine Harfe an diese Stelle, Instrumente an Stellen, an denen man sie nicht erwartet, und singt ein Lied aus Valinor. Und jetzt stelle ich mir vor, es gibt natürlich kleine Harfen und die wird vermutlich auch gemeint sein, so eine kleine Handharfe. Aber es gibt auch die großen Konzertharfen, die man, wenn man die, ich weiß nicht, hast du schon mal gesehen, wie eine Konzertharfe transportiert wird, Tobias?
Ja, in einem Koffer auf Rollen.
Genau. Jetzt stelle ich mir vor, wie Fingon durch Beleriand rennt und dabei so ein Hafending hinter sich herzieht.
Die mussten wir nämlich mal organisieren auf dem Tolkien-Ting in Bad Hersfeld. Da war Ralf Kasper, also hier von
Tolkien-Ensemble.
Und ich weiß nicht, wer noch war. Und wir mussten irgendwie gucken, dass wir eine Konzertharfe uns ausleihen und organisieren. Und ich weiß noch, was das für ein Hickhack war, in Deutschland eine Konzertharfe zu mieten, aber preislich. Dann muss die ja noch versichert werden und da muss noch der Transport organisiert werden. Und Alto Belli, Respekt, kaum was zu essen und dann eine Harfe mit sich rumschleppen.
Ja, das ist eigentlich die eigentliche Heldentat von Maedhros, also Fingon hat seine Harfe und er singt ein Lied aus Valinor und Maedhros hört ihn und stimmt ein.
Es ist schön, wenn ich nochmal unterbreche, wieso habe ich jetzt gerade das Bild aus Asterix und Obelix vor Augen mit dem in der letzten Bild, wo sie alle am Feuer sitzen und der eine Typ mit der Harfe am Baum gefesselt ist.
Das ist Fingon.
Ja.
Naja, Fingon ist schon etwas kompetenter, muss man dazu sagen.
Okay. Entschuldigung. Weiter.
Also Maedhros hört ihn und stimmt ein. Das erinnert vielleicht einige Leute auch an die Szene im Herr der Ringe, wo Sam Frodo sucht am Ende, nachdem sie aus Kankras Höhle raus sind und dann auch ein Lied singt und Frodo einstimmt. Fingon kann Maedhros nicht erreichen, obwohl er jetzt ja weiß, wo er ist. Und Maedhros bittet ihn dann mit einem Pfeil, ihn zu erschießen. Und Fingon legt schon an, bittet aber im letzten Moment Manwë um Hilfe und sagt dann, oh König, dem alle Vögel lieb sind, hilf nur auch diesem gefierten Schaft und gedenke mit Erbarmen der Noldor und ihrer Not. Und Manwë erhört ihn, denkt sich, ja, kann man machen und sendet dann Thorondor, den König der Adler, aus.
Moment.
Und er trägt, was?
Ich sagte, Moment.
Moment?
Ja, das ist wieder so eine Sache, wo ich mir denke, wie lange hing Fingon jetzt mit seiner Hand und dem Pfeil, Maedhros, da unten und wartet darauf, ob er ein göttliches Zeichen kriegt, weil der Adler wird ja nicht sofort um die nächste Ecke gewesen sein. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich hier Bescheid kriege. Und weißt du, selbst wenn er irgendwie nur einen Kilometer entfernt gewesen wäre, ich sage, oh König, dem alle Folgen liebsten, hilf auch diesem gefiederten Schaft und denk mit Erbarmen der Noldor in der Not. Und dann lasse ich los. Weil ich habe ja mein Stoßgebet gegen Himmel, also gegen Valar, gegen Manwa ausgelöst. Und dann warte ich doch nicht noch 10 Minuten, 20 Minuten. Oh, kriege ich ein Zeichen? 25 Minuten, 30 Minuten. Weil Manwa muss ja auch erstmal dem Adler, der König der Adler, Bescheid geben. Der muss sagen, toll, ich war gerade am Abendessen zubereiten. Jetzt kriege ich schon wieder Ärger mit der Frau, weil sie wieder alles machen muss. Okay, rette ich halt so einen doofen Elb. Macht sich dann aus, macht sich die Schuhe zu, putzt sich das Gefieder, fliegt los. Ich meine, hallo?
Ja, also einmal nistet er ja im Norden, wie es da steht. Also er ist schon irgendwie auf Wacht da. Aber trotzdem. Also man muss sich vorstellen, also Fingon legt den Pfeil an und dann sagt er das und dann fängt er an zu spannen. Er spannt anscheinend sehr langsam. Aber ich stelle es mir ein bisschen so vor wie in diesem Ich-mag-Züge-Video, wo immer jemand sagt, ich mag Züge, gerade so ein Zug kommt. Und dann immer, wenn du irgendwie sagst hier, ich brauche mal einen Adler, da kommt so ein Adler, wusch, Adler. Ja. Sie haben einen Adler bestellt. Hier ist der Adler.
Darum verstehe ich noch weniger die Kritik aller Tolkien-Experten in großen Luftanführungszeichen an den Herrn der Ringe und Hobbit-Filmen, wenn die Adler auf einmal so schnell da sind.
Adler sind einfach krass. Ja. Wenn sie kommen wollen, dann sind sie ganz schnell da.
Teleportation.
Thorondor trägt Fingon jetzt nach oben, dahin, wo Maedhros hängt. Aber Fingon kann, wie eben schon gesagt, die Handfässer Maedhros Hand nicht lösen. Und darum schlägt er ihm dann die Hand, die rechte Hand, am Handgelenk ab. Und Thorondor trägt die Beine dann zurück nach Mithrim und dort wird Maedhros geheilt und kämpft fortan mit der linken Hand. Doch der Schatten des Schmerzes blieb in seinem Herzen. Also Maedhros wird mehr oder weniger
die Frage,
geheilt, also, ist aber ein bisschen traumatisiert. Sorry.
Macht nichts, ich habe dich unterbrochen. Erstens, es ist gar nicht so einfach, eine Hand abzutrennen. Aber okay, es sind Noldor, es sind Kräfte, es sind Krieger. Und zweitens, haben die eine Ahnung, wie das blutet? Hat der Adler irgendwie, ich weiß, wird jetzt ins Lächerliche gezogen, aber das sind so Sachen, wo ich mir denke so, wenn ich doch schon erkläre, dann vielleicht eben einen Tacken weiterdenken. Ich genieße es trotzdem, aber ich genieße es mich auch gerade so künstlich, so wunderbar künstlich darüber aufregen zu können. Weil wenn du jemanden die Hand abstichst und du musst es sofort vernünftig verbinden, weil die Person, ich glaube, auch ein Elf, sonst ratzfatz ausgeblutet ist. Und dann hilft das alles nichts.
Naja, also wir befinden uns hier in einem Werk, in dem auf einmal Harfen auftauchen.
Ja, und? Wenn da Harfen auftauchen, können sich bei mir doch auch fragen. Und
vielleicht hat Fingon noch einen Erste-Hilfe-Kasten dabei.
Ja, nicht schon gar nicht. Mein Fehler. Wie, ne, jedes Gefährt braucht ja nach Straßenverkehrsordnung einen Erste-Hilfe-Kasten.
Stimmt.
Den wird es also entsprechend auch
im Adlertaxi gehen.
Im Adlertaxi gehen.
Inklusive Warnwesten.
Ja, und bitte, ne, ganz wichtig, seit Ende oder Anfang letzten Jahres, für jeden Passagier braucht es eine Warnweste. Das heißt, er brauchte mindestens 3 Warnwesten. Und Spaß beiseite. Also seht's uns nach. Wenn die Adler ins Spiel kommen, wird es immer ein wenig amüsant, würde ich es mal vorsichtig formulieren.
Ich bin ja ein großer Fan von, wie nenne ich das? Ich weiß, ich habe keine Ahnung von Literaturwissenschaft, wie nennt man das? Historisch-kritischer Methode, was auch immer. Wenn man sich einfach vorstellt, dass das eben Geschichten sind, die im Mittelalter geschrieben wurden und einfach so Legenden sind, dann machen die halt genauso viel Sinn wie so Sachen in unseren Legenden und Märchen. Also es macht einfach keinen Sinn, weil das so überzeichnete Heldengeschichten sind. Also das muss man sich irgendwie so vorstellen. Keine Ahnung, der kleine Sam sitzt bei Bilbo an den Füßen und sagt, Bilbo, erzähl mir eine Geschichte. Und dann sagt Bilbo, ja, ich erzähl dir mal die Geschichte vom Fingon, vom tapferen Fingon, der Maedhros gerettet hat. Und dann sagt Sam, ja, toll, Elbengeschichten. Und dann erzählt eben Bilbo sowas. Also es ist, so muss man sich das vielleicht vorstellen. Also nach ganz vielen tausend Jahren Überlieferung kommt das dabei raus. Und was wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Ich finde, das macht die Sache irgendwie immer so nochmal so ein bisschen spannender, wenn man sich irgendwie überlegt, wie ist das wohl übermittelt worden? Sagen natürlich, oh, das ist der Fantasy, Tolkien hat das geschrieben, aber Tolkien ist eben geschrieben als irgendwie so Legenden eben.
Ja, wie gesagt, ist mit einem Augenzwinkern meine Anspielung zu sehen. Mir ist natürlich klar, dass wir über ein fiktives Werk reden.
Ja, aber auch nochmal ein fiktives Werk in einem fiktiven Werk. Und darum sollte man auch nicht die Logik von fiktiven Werken da anlegen. Also wenn im Herrn der Ringe es irgendwelche Fehler gibt, wo Leute irgendwie in falsche Richtungen laufen oder irgendwo früher sind, als sie nach der Brunnenphase sein sollten, dann ist das irgendwie ein Fehler im Werk. Aber im Silmarillion würde ich da mehr nachsehen.
Also hier kommt definitiv der Chronikcharakter der Erzählstruktur zu Hilfe. Dadurch, dass es keine direkte Beschreibung einer Szene ist, wie er dann ausholte und die Hand abschlug, Fingon sich krümmte und aufschrie und sagt, du dreckiger Bastard, wieso hast du mich
Maedros.
Nicht... Ach ja. Na, wieso? Ja, stimmt. Fingon
ist der haut, genau. Und Maedros ist der hängt.
Maedros in Verfluss, und das ist ja eigentlich so in der erzählenden Geschichte ist, muss man ja auch gar nicht alles erklären. Trotzdem bleibe ich dabei, die Adler waren definitiv zu schnell da oder Fingon zu lange gespannt.
Ja, ich weiß nicht, was das für Elben, die Elbenbögen sind, wie lange die. Okay.
Lyra hat aber eine Frage.
Genau.
Warum entscheidet Manwë sich dafür, Thorondor zu schicken, obwohl die Valar doch vorher verkünden haben lassen, nicht einmal ein Echo der Klagen der Noldor würde zu ihnen durchdringen?
Lyra, spielt da anders eine Szene aus Kapitel 9, also aus der Verbannung der Noldor oder Folge Fear No No. Und zwar als die Noldor aus dem nach dem Sippenmord Richtung Norden ziehen, erscheint ja plötzlich so eine dunkle Gestalt als Bote von Manwë, von der da steht, vielleicht, manche sagen es war Mandos, jetzt kriegen wir gesagt, dass es auf jeden Fall Mandos war. Und der sagt, ungezählte Tränen sollt ihr vergießen und die Valar werden Valinor gegen euch umzäunen und euch ausschließen, sodass kein Echo von euren Klagen über die Berge dringt. Und Lyra möchte bitte, dass wir darüber diskutieren, warum Manwë trotzdem sich erbarmt. Und im Kapitel selbst steht einfach nur, dennoch immer hatte Manwë Mittel mit den verbannten Elben. Und das wäre auch meine Erklärung. Also wir hatten ja schon gesehen bei Manwë und Morgoth, Manwë hat einfach zu viel Mitleid und zu viel gutes Herz und zu viel guten Willen. Und auch wenn er sagt, so Kinder, jetzt hört der Mama auf, euch zu streiten, sonst kriegt er kein Abendessen, dann kriegen die Kinder trotzdem das Abendessen, egal wie viel sie sich streiten. Also ich glaube, Manwë kann einfach nicht streng sein.
Ich habe auch am Anfang die ganze Zeit verbrannte Elben gelesen, statt verbannte Elben.
Nein, verbrannte Elben sind die Telerion.
Ja, und ich glaube auch, das, was Florian geschrieben hat, sie lassen sich nicht von Klagen der Noldor überreden zu helfen, wenn sie nicht wollen, aber wenn sie helfen wollten, könnten sie das ja trotzdem tun. Und ich glaube, das fasst für mich zumindest relativ gut zusammen. Er hat ein großes Herz oder was auch immer Manwë an dem Fleck hat. Und er hilft halt, weil er es halt eben helfen kann. Und vielleicht ist es einfach mal ein bisschen weiter gesponnen. Vielleicht hat ihm ja auch dieser, es hieß ja im Vorfeld, dass Fingon loszog, um ja irgendwie den Streit zu schlichten, zu beenden. Vielleicht war ja auch das so etwas, wo man gesagt hat, ne, die Elben haben, die Noldor haben gesehen, da lief nicht alles rund, sie wollen sich irgendwie in Anführungszeichen versöhnen, der eine hilft dem anderen, obwohl sie sich vorher gezankt haben. Da will man mal nicht so sein.
Ja, das stimmt auch. Das könnte auch sein. Ich finde es aus theologischer Sicht, tut mir leid, aber finde ich irgendwie sehr spannend, dass Manwë quasi so die Aufgabe von dem liebevollen Gott einnimmt. Irgendwie der Gott, der irgendwie immer hilft und unterstützt. Also der liebe Gott halt, während Ilúvatar ja völlig abwesend ist im Silmarillion und Manwë übernimmt dann irgendwie den Part vom christlichen Gott.
Ja, aus dem Lyra sind wir in einem fiktiven Werk eines fiktiven Werks.
Ja, aber Tolkien wird sich schon
Autor
was dabei gedacht
ja nicht
haben.
Kohärent arbeiten, wie wir in dem Kapitel schon an der einen oder anderen Stelle festgestellt haben.
Gut, gehen wir mal weiter, ja, damit Tobias aufhören kann, von der Theologie abzulenken.
Nein, ja, ich wollte gar nicht von der Theologie ablenken. Ich wollte eigentlich auf den Punkt, den du ganz oben schon mal erwähnt hattest, noch eingehen, nämlich auf Christopher Tolkien, der aus den unterschiedlichsten Varianten dieses Kapitel zusammengestückt hat. Auch da weiß man sich ja nicht, was Tolkien sich da vielleicht noch als Ergänzung und Erweiterung gedacht hat, es dann aber aus irgendwelchen Gründen nie geschafft haben zu erklären oder niederzuschreiben. Ich finde, das darf man beim Silmarillion ja trotzdem auch nicht aus dem Kopf lassen, gerade bei so einer Geschichte, die ja mit einem einfachen Satz oder zwei Sätzen sich die Frage von Lyra, die ja vielleicht auch von Tolkien selbst, die er gedacht hatte, aber nicht niedergeschrieben hätte, lösen können.
Vielleicht. Jetzt zurück zur Geschichte?
Jetzt zurück zur Geschichte.
Und zurück nach Mithrim. Fingon und Maedhros sind wieder zurück in Mithrim und Fingon wird für seine Tat gerühmt und ist jetzt ein großer Held. Und Maedhros bittet um Verzeihung für die plötzliche Abfahrt von Fëanor's Schiff, Schar mit den Schiffen. Also er bittet um Fingolfin um Verzeihung und er lässt auch, vor allem, das ist jetzt sehr wichtig, er lässt den Anspruch auf das Königstum über alle Noldor fallen. Also wir erinnern uns, Finwë war ja der erste König der Noldor, dann war Fëanor sein Sohn der König und Maedhros ist ja Fëanors ältester Sohn, das heißt, er wäre jetzt eigentlich König. Aber Maedhros sagt zu Fingolfin, der ja der jüngere Bruder von Fëanor ist, wenn kein Streit zwischen uns ist, Herr, so ist die Königswürde rechtens dein, denn der Älteste hier bist du aus Finwës Haus und nicht der Geringste an Weisheit. Doch in dem waren nicht alle seine Brüder von Herzen einig. Man sieht wieder, Maedhros ist der, der irgendwie versucht zu schlichten und irgendwie es irgendwie gut zu machen. Und einige seiner Brüder, vor allem diejenigen, die mit C anfangen, sehen es etwas anders. Und dann steht da, wie Mandos geweissagt, das bezieht sich jetzt wieder auf diesen Spruch von dieser dunklen Gestalt beim Auszug der Noldor, beziehungsweise nach dem Sippenmord, waren daher Fëanors Söhne enteignete, weil die Oberheit von ihnen der älteren Linie in das Haus Fingolfin überging, sowohl in Elende wie in Beleriand, und weil sie die Silmaril verloren hatten. Und das bezieht sich jetzt eben auf diese Rede wieder, und es geht jetzt quasi weiter von dem Zitat, was wir eben vorgelesen haben. Auf dem Hause Fëanor liegt der Zorn der Valar vom Westen bis in den fernsten Osten und so auf allen, die ihm folgen. Ihr Eid wird sie treiben und sie doch betrügen und ihnen immer wieder jene Schätze entreißen, nach denen sie zu jagen geschworen. Zu bösem Ende wird alles sich wenden, was sie wohl beginnen, und dies geschehe durch Verrat des Bruders am Bruder und durch Furcht vor Verrat. Die Enteigneten sollen sie sein für immer. So wieder Mandos im Kapitel 9. Und der Spruch hat sich bewahrheitet, denn wenn Mandos irgendwas sagt, dann trifft das eigentlich immer zu. Und möchtest du was dazu sagen, Tobias? Ansonsten würde ich jetzt einen kleinen Einschub machen.
Du kannst gerne einen kleinen Einschub machen.
Ich wurde darauf hingewiesen vom Andreas, vom Stammtisch Rhein-Hessen, dass da ein falsches Geburtsdatum für Maedhros in der Alapedia steht. Skandal! Und nach diesem Geburtsdatum ist Maedhros angeblich älter als Fingolfin. Aber das Geburtsdatum, was in der Alapedia steht, wenn ihr jetzt die Alapedia öffnet und da guckt, was Maedhros steht, ein Geburtsdatum, und das Geburtsdatum ist, keine Ahnung, wo es herkommt, ist es nirgendwo bei Tolkiens belegt. Ich habe ewig gesucht, steht da definitiv nicht. Und Fingolfin wird wohl älter sein als Maedhros. Davon ist stark auszugehen. Das Geburtsdatum von Fingolfin ist an einer Stelle belegt.
Naja, das, weil das Schöne an der Artapedia ist ja, dass sowohl du als auch die Person, die dir das mitgeteilt hat, die Sachen eigentlich selbstständig hätten ändern können. Und wenn es halt kein klassisches Geburtsdatum für Maedhros gibt, dann kann man die Sachen ja auch einfach rausnehmen mit dem kleinen Hinweis, diese Quelle ist nicht belegt und wäre falsch dabei Fingolfin. Ein anderes Datum ist, die Person älter ist. Also das ist ja das Schöne an der Adapedia. Jeder darf mitarbeiten und mitschreiben. Und wenn man einen Fehler findet, darf man sie natürlich gerne korrigieren.
Das steht auf meiner To-Do-Liste, weil ich habe auch noch mehr falsche Daten in der Adapedia gefunden. Aber meine To-Do-Liste ist ungefähr so lang, wie Tang Equity hoch ist. Und mal gucken, wann ich dazu komme. Ich hoffe, irgendwann bald. Aber das nur so als Hinweis. Also wenn ihr bei der Adapedia nach Geburtsdaten guckt, dann seid ein bisschen kritisch und guckt vielleicht nochmal bei Tolkien Gateway. Und da stehen nämlich, soweit ich weiß, die richtigen. Die Noldor stellen jetzt eine Wache an der Grenze von Dor Edaloth, also Morgoth Land, was nicht mehr auf der Karte ist, auf und belagern Angband von allen Seiten, außer dem Norden. Also alle Seiten, wo sie rankommen, stellen sie jetzt Wachen auf, damit Morgoth nicht mehr rauskommen soll. Soweit. Jetzt zu einer anderen Sache. Das ist schon mal vorher eingeschoben worden. Das habe ich jetzt rausgenommen und jetzt hierhin getan. Es wird ganz kurz schon angesprochen vorher, wie das Zusammentreffen der Noldor und der Sindar, also der Grauelben von Beleriand, ist. Denn in Mithrim, wo die Noldor jetzt leben, leben auch Grauelben. Und da steht, die Noldor begegneten ihnen freudig als Stammesbrüdern, von denen sie lange getrennt gewesen waren. Zuerst gibt es aber Verständigungsprobleme, denn die Noldor sprechen Quenya und die Grauelben sprechen Sindarin vermutlich. Und über diese Elben erfährt König Thingol in Dorias auch davon, dass die Noldor jetzt eben da sind. Und die Noldor erfahren auch von diesem König, der da sitzt, in dem Land, in dem sie gerade leben wollen. Und die Elben von Beleriand glauben sogar am Anfang, dass die Noldor als Boten der Valar gekommen sind, was, wie wir wissen, nicht stimmt und was sie vermutlich auch bald herausgefunden haben, dass das nicht stimmt. Und Thingol ist nicht so sehr begeistert von der Ankunft der Noldor, die sich jetzt in seinem Reich ansiedeln wollen. Und er sagt dann von den Prinzen der Noldor, er lässt kundtun, was auch immer, von den Prinzen der Noldor durften allein die aus Finanfins Haus die Grenze von Doriath überschreiten. Sie konnten nämlich Blutsverwandtschaft mit König Thingol selbst geltend machen, denn Eärwyn von Aqualondë, Olwes Tochter, war ihre Mutter. Wir erinnern uns, Finarfin ist der dritte Sohn von Finwë, also ein Bruder von Fëanor und Fingolfin. Und er ist verheiratet mit Eärwyn, der Tochter von Olwë von Aqualondë. Und Olwë ist ein Bruder von Thingol. Genau. Und darum sind sie verwandt, eng verwandt mit Thingol. Und darum dürfen sie eben rein nach Doriath. Und Angrod ist jetzt der Erste, der zu Thingol kommt und sich mit ihm unterhält. Und er erzählt Thingol eben, was die Noldor so treiben im Norden und auch von ihrer Streitmacht. Aber er erzählt ihm nicht vom Sippenmord und erklärt ihm auch nicht, warum die Noldor aus Valinor weggegangen sind. Und erzählt ihm auch nicht von Fëanors Eid. Also die drei wichtigen Sachen unterschlägt er quasi. Weil er denkt, das ist doch jetzt eh alles Geschichte und wir haben es doch schön vertragen und das läuft doch jetzt alles. Und ja, Thingol wird das zu einem späteren Zeitpunkt erfahren, spoilere ich mal, und das geht dann weniger gut aus. Thingol beschließt daraufhin, in Heathloom steht es den Noldern frei zu wohnen. Heathloom ist der Gebiet, nochmal zur Erinnerung, wo Mithrim liegt. In den Hochland von Dothonion und in den Landen östlich von Doriath. Dothonion ist nördlich von Doriath. Da fährt auf der Karte Tower Nofuin. Und Dothonion ist der alte Name davon. Und die Landen östlich von Doriath, die leer und wild sind. Anderorts aber wohnen viele von meinem Volk. Und ich wünsche nicht, dass sie in ihrer Freiheit beschränkt, geschweige denn, dass sie aus ihrer Heimat vertrieben werden. Gebt daher Acht, ihr Prinzen aus dem Westen, wie ihr euch hier betragt, denn der Herr von Beleriand bin ich und alle, die dort leben mögen, sollen auf mein Wort hören. Nach Doriath darf niemand herein, um hier zu wohnen, sondern nur jene, die ich als Gäste begrüße und die mich in großer Not aufsuchen. Angrod geht zurück zu den Noldern, sie halten Rat und sind nicht so begeistert von Thingols Botschaft. Und es gibt Differenzen darüber zwischen den Noldern und Thingol, beziehungsweise zwischen Maedhros und Thingol, was denn eigentlich einen König ausmacht. Der Maedhros sagt, König ist, wer seinen Besitz zu wahren weiß, sonst ist der Titel leer. Thingol gewährt uns nur Lande, wohin seine Macht nicht reicht. Doriath allein wäre sein Reich, bis zu diesem Tage wären die Noldor nicht gekommen. In Doriath mag er daher herrschen und frei sein, dass er Finwës Söhne zu Nachbarn hat und froh sein, dass er Finwës Söhne zu Nachbarn hat und nicht die Orks, die wir hier vorgefunden. Anderswo soll alles so zugehen, wie es uns gut dünkt. Also, Maedhros ist eher so der Auffassung.
Dezent arrogant.
Leicht. Da wollte ich gleich mal drüber reden, wer bei Tolkien eigentlich, was Könige sind bei Tolkien. Da wollte ich gleich ganz kurz drauf eingehen. Also man sieht schon, auch hier baut sich ein Konflikt auf, nämlich zwischen den Noldor und den bereits da lebenden Beleriand-Elben, also Sindern, und es gibt ja noch andere Elben da, und vor allem ihrem König Thingol. Und anscheinend ist das noch nicht genug Streit für Caranthia, der immer durch seine gut überlegten Aussagen auffällt. Denn der sagt, fürwahr, noch eins, lasst nicht Finarfins Söhne in diesen Dunkelelbenhöhle aus- und eingehen und ihm Geschichten zutragen. Wart sie zu unseren Sprechern ernannt, um mit ihm zu verhandeln. Und wenn sie nun auch tatsächlich nach Beleriand gekommen sind, so mögen sie doch nicht so rasch vergessen, dass zwar ihr Vater ein Fürst der Noldor, ihre Mutter aber aus einem anderen Geschlecht ist. Ja, wie gesagt, Carranza fällt immer durch seine guten Redebeiträge auf und Angrod geht jetzt beleidigt weg und Maedhros weist Carranza zurück. Zurecht. Ja. Und dann stehen noch die meisten Enolder aus beiden Lagern, die seine Worte gehört hatten, waren tief bestürzt und voller Sorge über den grimmigen Sinn von Fëanors Söhnen, die anscheinend immer drauf und dran waren, in heftige Worte oder Gewalttat auszubrechen. Und das war dir eben auch schon aufgefallen, Tobias, die Söhne Fëanors, vor allem, ich wiederhole mich, die Cs und auch ein bisschen die As, die eifern ihrem Vater wirklich sehr nach im Gemüt. Und Maedhros zügelt jetzt seine Brüder und sie ziehen aus Mithrim fort und siedeln sich im Osten an und haben fortan wenig Kontakt zu ihren Verwandten im Westen. Ja, also...
Jetzt steht ja geschrieben, das fand ich sehr schön. Ich habe es natürlich geschlossen, die Einteilung, was die Noldor und was die Sindar ausmacht. Hast du es gerade griffbereit?
Das ist ganz am Ende vom Kapitel.
Ja, ich muss ja gerade erstmal... So, genau, sprach. Der Unterschied allerdings blieb zwischen ihnen, dass die Noldor über die größeren Geistes- und Leibeskräfte geboten und die mächtigeren Krieger und Gelehrten waren und sie bauten mit Stein und liebten die Berghänger und die offenen Lande. Die Sindar dagegen hatten die schöneren Stimmen und verstanden sich besser auf die Musik, ausgenommen allein Maglor Fëanors Sohn, und sie liebten die Wälder und die Flussufer. Und manche Grauelben wanderten immer noch nach Belieben umher, ohne feste Heimstätte, und sie sangen auf ihren Weg. Und jetzt so meine Frage, wärst du lieber Noldor oder Sindar?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wäre lieber Noldor, weil dann könnte ich coole Linguistik-Sachen machen, und da fühle ich mich sehr hingezogen.
Ja, also ich hätte jetzt eher nicht, ich hätte eher die Leibeskraft vorgezogen statt dem Singen. Ich wäre also auch, wenn ich die Wahl hätte, auch eher Noldor statt Sindar.
Ja, man muss ja kein Sohn Fëanors gleich sein. Man kann ja auch ein beistehender Noldor sein.
Korrekt.
Der normal denken kann.
Kleiner Update, der Artikel auf Adapedia ist korrigiert.
Was steht denn da jetzt? Ich muss direkt nachgucken.
Geboren zwischen 1190 und 1260, erstes Zeitalterjahre der Bäume in Aman.
Wunderschön. Hast du einfach von Tolkien Gateway genommen?
Nein, ich habe auf Tolkien Gateway die Zeitspanne genommen, aber der Rest stand ja schon da.
Gut, dann
so schnell kann das gehen. Also da draußen, wenn ihr bei der ADAP etwas findet, das ist keine Weltwissenschaft, das ist auch keine Raketenforschung und das ist auch nicht das Silmarillion zu lesen oder Natur und Wesen von Mittelerde, die Tabellen vorzutragen. Das geht ratzfatz ganz schnell, also falls ihr einen Fehler findet, das geht in unter einer Minute zu beheben.
Okay, aber ich muss die Fehler erstmal finden.
Ja, aber wenn man sie gefunden hat, kann man sie in 0, nix beheben. So, Werbeblock Ende.
Schön. Kommen wir zum Geografie-Teil. Yay.
Whoop.
Also, Fëanors Söhne ziehen jetzt hier nach Osten, haben wir gerade gehört. Und sie siedeln sich an bei den Bergen von Himring. Findest du die Berge von Himring?
Nee, weil ich muss gerade... sind wir jetzt die Söhne Fëanors im Osten?
Ja.
Okay, aber ich muss eben die Kapitelmarke korrekt setzen, damit ich das auch nachher alles finde. So, und jetzt schlage ich ganz schnell, als ob ich nie etwas anderes getan habe... Die große Karte auf. So, welchen Ort suche ich nochmal?
Himring,
sei es mir in die Himmelsrichtung.
Osten. Du kannst auch nach Maedhros Mark schauen, das ist etwas größer auf der Karte.
Ich sehe hier nur die Flüsse.
So Nordosten ist das. Wenn du von der Windrose nach unten gehst, hast du Lothlan.
Ja.
Und dann Maedhros Mark.
Genau, ja, hab ich.
Maedhros Mark. Ich spreche den Herrn schon wieder völlig unterschiedlich aus die ganze Zeit. Und daneben ist im Himring und an dem Maedhros Mark siedeln sich jetzt die Söhne Fëanors an und darum heißt sie jetzt Maedhros Mark.
Ah ja.
Und sie hat, wie du auch siehst, kaum Schutz nach Norden. Also es gibt kein Gebirge oder so nach Norden, sondern man muss sich eben mit Schwertern gegen Morgoth verteidigen. Und man sagt, steht dann da, ich wiederhole sinngemäß, Maedhros wollte einmal den Familienstreit lindern, indem er eben weggezogen ist von Mithrim, und auch will er Morgoths Angriffe selber abwehren, die aus dem Norden kommen. Und er hält aber persönlich weiterhin Freundschaft mit den Häusern Fingolfin und Finarfin, Und in anderen Stellen wissen wir zum Beispiel, dass er sehr gerne Geschenke mit Fingern ausgetauscht hat. Und diese und weitere Stellen sind vielleicht der Grund, warum die eins der meistgeschippten Paare im Fanfiction-Bereich überhaupt sind.
Okay.
So sehr, dass sie eigentlich schon fast Canon sind. Aber egal. Dann kriegen wir noch erzählt, wo Caranthias Leute wohnen. Und die wohnen am weitesten im Osten, steht da. Und zwar am See von Helleworn. Pack die Karte noch nicht ein. Wo ist der See von Helleworn?
Ich hatte mir überlegt, ob ich die nicht einfach auf Helleborn, auf der Karte, die du mir geschickt hast, ist etwas einfacher zu handeln. Deshalb, ich habe jetzt nicht mal die Karte, sondern die Grafik. So, was suche ich?
Helleworn ist ein See.
Helleworn ist ein See.
Und ist noch weiter im Osten.
Ja, Lake Helleworn habe ich.
Sehr schön. Genau, da wohnt jetzt Caranthia, beziehungsweise da und noch ein bisschen weiter südlich wohnt sein Volk. Und dort begegnen sie den Zwergen. Wir haben ja schon von den Zwergen gehört, die sehr kunstfertig sind und auch Handel getrieben haben, schon mit Doriath. Und das haben sie in letzter Zeit nicht getan, wegen Morgoth. Und jetzt steht da, doch obwohl beide Völker kunstvolle Arbeiten schätzten und jedes begierig war, vom anderen zu lernen, herrschte keine Freundschaft zwischen ihnen. Die Zwerge nämlich waren Geheimniskrämer und schnell beleidigt, während Caranthia hochfahrend war und aus seiner Geringschätzung für das unliebenswürdige Volk der Naugrim kaum einen Hehl machte. Und Caranthias Volk stand seinem Fürsten an Hochmut nichts nach. Ja, also keine große Liebe zwischen Caranthias Volk und den Zwergen. Trotzdem, zum Schutz gegen Morgoth verbünden sie sich und sie treiben auch Handel miteinander und die Zwerge lernen viel von den Noldor. Und Caranthia wird sehr reich, denn der Handel mit den Zwergen läuft jetzt quasi durch sein Reich durch und er nimmt vermutlich ordentlich Steuern und Tribute und Zölle und was auch immer. Ja. So ist das.
Gierige
so viel
Elben.
Zum Thema Geografie. Das ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf das große Geografie-Kapitel, was als nächstes kommt und was ausschließlich aus solchen Beschreibungen steht. Wie sehr freust du dich, Tobias?
Ich würde sagen, wir müssen das auf Mittelerde festmachen. Wir werden die Karte in A-3 ausdrucken und werden im Prinzip, während wir das Kapitel lesen, über diese Karte laufen.
Genau. Das wäre eigentlich eine gute Idee.
Ich stelle ich auch gerade fest. Ich überlege gerade, ob man die Karte, wenn man sie auf Stoff drucken lässt, kann man sie ja in beliebiger Größe machen. Und dann gucke ich mal, ob ich die Karte so aufgelöst kriege, dass ich sie mir tatsächlich hier auf so einen Farnstoff drucken lassen kann. Und dann kann man sie sich auf den Boden legen. Und dann kann man im Prinzip von Medros nach Helluvan laufen. Gut, ist dann vielleicht nur ein Schritt, aber dann hat man vielleicht auch eher so das räumliche Denken. Ich überlege mal.
Ich hatte ja auch vorgeschlagen, dass man Spielfiguren auf die Karte setzt, auf die große Karte. Ja,
dafür habe ich nur leider den Platz nicht.
Ja, falls ihr einen großen Tisch habt, dann könnt ihr das ja mal ausprobieren. Aber das wird dann eher in der nächsten Folge relevant, weil, wie gesagt, das war nur der Vorgeschmack.
Gut.
Gut, jetzt kommen wir zur Party 20 Jahre später. Also jetzt passiert 20 Jahre nichts und dann gibt es eine Party, das Fest der Versöhnung. Fingolfin gibt ein großes Fest, zu dem nicht nur sein eigenes Volk kommt, sondern auch Maedhros und Maglor plus ein paar Krieger, Grauelben, Círdan plus seine Gefolgsleute von den Falas, also von der Küste. Grünelben aus Ossirien kommen sogar. Ossirien ist da Südosten von Mittelerde. Und es kommen aber nur zwei Boten aus Doriath, nämlich Marplung und Dairon. Und die beiden Namen sollte man sich merken, weil die werden nochmal wichtig, bis sie waren schon wichtig. Und Tobias, woher kennen wir Dairon? Der kam schon mal vor.
Dairon kam schon mal vor?
Ja.
Gib mir mal einen Tipp, bitte.
Es geht um Schriften.
Hat er die Schriften erfunden?
Er hat eine Schrift erfunden, nämlich das, was wir in der Regel als Zwergenrunen bezeichnen.
Stimmt.
Genau, daher kennen wir Dairon. Und auf diesem Fest sprechen die Noldor jetzt Sindarin. Also es gibt keine Verständigungsprobleme mehr. Die Noldor haben Sindarin gelernt.
Hatten ja jetzt auch 20 Jahre Zeit.
Genau, ein bisschen mehr noch. Und sie können also zukünftige Konflikte nicht auf Kommunikationsprobleme schieben. Und dann steht da, möchtest du vielleicht mal vorlesen, Tobias?
Aber gerne doch. Die Noldor waren hochgemut und voller Zuversicht, und vielen schien es, dass Fëanors Worte sich als richtig erwiesen hätten, als er sie Freiheit und weite Reiche in Mittelerde suchen ließ. Und wirklich folgten darauf viele Jahre des Friedens, in denen ihre Schwerter Beleriand und Morgoth Unheil schützten und ihn hinter seinen Mauern eingeschlossen hielten.
Genau, das ist der erste Hinweis darauf, dass wir jetzt diese Belagerung von Angband haben. Also Morgoth wird belagert, es gibt Wachen und so. Und darum herrscht mehr oder weniger Frieden. Davon werden wir gleich nochmal mehr hören. Zuerst aber wieder ein Einschub. Wir erfahren von Turgon und Finrod. Wer ist nochmal Turgon? Tobias?
Gibt's mir einen Tipp?
Er ist mit Fingorn verwandt.
Ich habe keine Ahnung.
Er ist ein Sohn von Fingolfin und der jüngere Bruder von Fingorn. Ja. Und dann gibt es noch Finrod. Finrod ist der älteste Sohn von Finarfin und der ältere Bruder von Galadriel. Und die beiden sind sehr wichtig. Und wenn ihr bis jetzt, so wie Tobias, die Stammbäume der F-Elben noch nicht auswendig kennt, ist das jetzt der Zeitpunkt, damit anzufangen, sie auswendig zu lernen. Denn ansonsten habt ihr vermutlich gemerkt, wie Tobias hat gemerkt, dass es sonst, sie denkt, hä, wer nochmal? Und das macht irgendwie, ich finde, das macht das Leben, ich habe schon wieder das Leben statt das Lesen gesagt, es macht das Lesen deutlich angenehmer, wenn man immer weiß, wer gemeint ist, ohne ständig nachgucken zu müssen. Also, Turgon und Finrod sind befreundet und 30 Jahre nach der Party bricht Turgon von Nephrast aus, wo er auf einmal lebt. Findest du Nephrast auf der Karte, Tobias?
I'm searching for it.
Westen.
Falsche Seite. Nein, finde ich nicht.
Nephrast ist so im Nordwesten an der Küste. Da ist ein See.
Wieso hast du den nicht eingezeichnet?
Weil das nur die eine Schlacht ist, die erste Schlacht. Und ich wollte noch mehr Karten machen, aber bin immer nicht dazu gekommen.
Okay, nee, ich sehe es gerade wirklich nicht. Also ich habe hier den, welcher Ort?
Hislum, wo wir schon die ganze Zeit rumgehangen sind.
Ja, Hislum ist eingezeichnet. Ja, das sehe ich.
Dann gehst du davon nach Süden und dann kommst du nach Nephrast. Kommt erst Dolorin.
Ich hab's gehört, ich habe den Begriff gelesen und in meinem Kopf haben die beiden Wörter nicht zusammengepasst.
Das kommt vor. Also, Turgon wohnt auf einmal in Nephrast. Wir haben nicht erfahren, wie er dahin gegangen ist, aber er wohnt da auf einmal. Er besucht seinen Freund Finrod auf Tol Sirion, wo der auf einmal wohnt. Das haben wir auch nicht erfahren. Das kommt nämlich erst im nächsten Kapitel. Sie wandern den Sirion hinab. Der Sirion ist logischerweise der Fluss, in dem Tol Sirion liegt. Tol heißt Insel. Tol sind immer Inseln. Findest du Tol Sirion, Tobias? Ist in der Nähe vom See Mithrim.
Wir hatten das Thema doch schon mit Geografie, Nita.
Also ich habe mir die Karte vorher angeguckt.
Ja, aber nein.
Also wenn man vom See Mithrim nach Südwesten, nach Südosten geht, dann kommt hier so ganz klein Tol Sirion. Das ist eine Insel im Fluss Sirion.
Ich finde ja noch nicht mal in Sirion.
Der ist auch relativ schwer zu finden. Such lieber Mithrim.
Mithrim habe ich.
Direkt daneben steht Tol Sirion.
Ach, da unten. Es ist schwarz übermalt.
Oh, oh. Oh ja, das kann sein. Also, auf Tol Sirion wohnt Finrod. Und die beiden wandern jetzt den Fluss nach unten, nach Süden und kommen bis zu den Dämmerseen. Und die heißt auf der Karte Aelin Uial. Nochmal, Aelin Uial. Das Wort mit den meisten Vokalen anscheinend. Und das ist da, wo der Aros in den Sirion fließt. Also wenn ihr mit dem Finger in den Sirion nach unten geht, dann kommt da irgendwann Aelin Uial. Und da legen die beiden sich zum Schlafen hin und Ulmo kommt den Fluss herauf und gibt ihnen schwere Träume, die sie lange beschäftigen. Sie reden aber nicht miteinander darüber, was sie geträumt haben. Doch, wie es da steht, doch stets hernach war die Unrast in ihnen und der Zweifel, was kommen werde. Und oft wanderten sie allein durch weglose Länder und suchten nach Orten von verborgener Kraft. Denn jeder glaubte, er sei geheißen worden, sich für den Tag des Unheils zu rüsten und eine Zuflucht zu schaffen, damit Morgoth, wenn er aus Angband hervorbräche, nicht alle Heere des Nordens überwältigte. Also, Ulmo hat Finrod und Turgon anscheinend Träume eingegeben, dass sie eine Zuflucht suchen sollen, wo sie eine Stadt errichten könnten. Und Finrod ist ein bisschen später irgendwann in Menegroth in Doriath zu Gast und staunt dort über Thingols Hallen. Und sowas möchte er auch bauen. Und Thingol erzählt ihm dann von der tiefen Schlucht des Flusses Narok und den Höhlen unter Hochfaroth. Hochfaroth ist ein Wald bzw. eine bewaldete Hochebene, falls ihr euch das gefragt habt. Und der Fluss Narok ist quasi ein Nebenfluss, also geht so nicht, der geht nicht parallel zum Sirion, aber er läuft quasi neben dem Sirion her. Hast du ihn gefunden, Tobias?
Nein.
Wenn du West Beleriand nimmst und dann nach rechts gehst, dann steht da Narok.
Ja.
River Narok. Das ist der Narok. So, und Fingor gibt Finrod jetzt Führer mit, die ihn eben zu diesen Höhlen führen, von denen er ihn erzählt hat. Und Finrod gelangt dann zu den Narok-Höhlen und errichtet dort seine Hallen, nämlich Nargothrond. Den Namen hast du vermutlich schon mal gehört.
Ja.
Genau, und Nargothrond ist jetzt, wenn man von der Stelle, wo Narok steht, geht, weiter nach Norden geht, dann kommt man zu Nargothrond.
Okay.
Genau, und da wohnt jetzt Finrod. Und bei der Arbeit an Nargothrond bekommt er Unterstützung von Zwergen und Finrod belohnt sie sehr reich und sie fertigen ihm das Nauglamir. Das ist so ein Schmuckstück.
Ein sehr faszinierendes Schmuckstück, Flussstück.
Oh ja. Und das ist einer dieser Details, auf die ich euch jetzt hinweise, dass ihr euch bitte merkt, dass es dieses Nauglamir gibt, denn das wird später nochmal wichtig. Aber wenn man das so liest, dann denkt man sich, ach ja, ist irgendwie so ein Schmuckstück. Tolkien erwähnt wieder irgendwas, aber es wird wichtig. Also merkt euch, dass das Nauglamir existiert. Finrods Schwester Galadriel bleibt in Doriath wegen Celeborn, der auf einmal ein Elb ist und kein Baum mehr. Und dort lernt sie viel von Melian. Wolltest du nicht was zu Celeborn sagen?
Achso, jetzt schon?
Ich denke, kannst du gleich?
Nein, wir packen das einfach ganz zum Schluss.
Okay.
Es gibt ja noch sowas wie weitere Anmerkungen.
Die gibt es unten, ja.
Genau. Mehr. Da passt das besser hin.
Also, Finrod hat seinen geheimen Zufluchtsort schon gefunden und gebaut. Und Turgon ist immer noch auf der Suche und er sucht nach einem Ort, der ihn an Tirion in Valion erinnert. Und Tirion, wir erinnern uns, ist die Stadt der Noldor in Valinor. Und er lebt weiterhin in Vinyamar in Nefrast. Und Vinyamar ist, wenn ihr Nefrast gefunden habt und dann nach Westen geht, dann steht da Vinyamar. Das ist also eine Art Stadt, ja, im weitesten Sinne, wo Turgon lebt. Und Ulmer erscheint ihm aber nochmal und zeigt ihm das Tal von Tumladen in den umzingelnden Bergen. Und Turgon erzählt niemandem davon und kehrt nach Nefrast zurück. Und was daraus wird, aus diesem Tal, was Ulmer Turgon gezeigt hat, das wissen vielleicht einige von euch, aber wir reden jetzt nicht darüber. Weißt du es, Tobias?
Nee.
Aber du, wenn es kommt, dann weißt du es auf jeden Fall.
Ah, ist das dann ein Halleluja, wenn es kommt? Oder ist es
vielleicht
eher so? Ah, okay.
Auf jeden Fall eine sehr bekannte Stadt.
Ah, so. Was, dann könnte es, ich hätte Ideen. Ich bin mal gespannt.
Das erfahren wir bald. So, eine Frage, die ich glaube, ich irgendwo gelesen habe, mich dann irgendwie sehr beschäftigt habe, mit der ich schon mit mehreren Leuten drüber geredet habe. Was wäre passiert, wenn Finrod und Turgon miteinander über ihre Träume gesprochen hätten, statt beide wegzugehen und einsam ihre Städte zu bauen? Das hätte vielleicht etwas geändert an der Handlung Silmarillions. Und eine Zusatzaufgabe ist für euch mal darauf zu achten, wenn ihr weiterhin das Silmarillion lest. Was vielleicht hätte besser laufen können, wenn Finrod und Turgon etwas mehr miteinander geredet hätten, statt einfach nur heimlich Dinge zu tun.
Aber ist miteinander reden nicht eigentlich immer die Lösung der meisten Probleme?
Ja. Aber das haben die Noldor noch nicht verstanden.
Achso. So weise waren sie dann doch noch nicht.
Das ist den dritten Zeitalter-Elben vorbehalten, das weise sein. Kommen wir jetzt zur dritten Schlacht von Beleriand. Oh Gott, die Folge ist schon so lang und wir sind noch beim halben Kapitel durch, aber.
Ist nochmal ganz kurz, das wollte ich dich vorhin schon fragen. Hatten die erste Schlacht, welche war das nochmal?
Das war die von den Valar gegen Morgoth. Einen Moment. In welchem Kapitel ist das? Warum blätter ich eigentlich ein Buch, wenn ich einfach die PDF durchsuchen könnte?
Das weiß ich nicht, aber du wirst deine Gründe haben.
Ich google einfach. Ich denke einfach intensiv nach.
Brauchst du ein bisschen Fahrstuhlmusik?
Moment.
So, ich habe übrigens mal geguckt. Die Karte ist im Verhältnis.
Quatsch. Ich behaupte was völlig anderes. Es ist nicht die Schlacht von den Elben, wo die Noldor noch nicht in Beleriand sind, wenn die Sindar mit den Zwergen und noch weiteren Elben gegen Morgoth kämpfen. Das ist die erste Schlacht. Ich war verwirrt, weil es gibt auch die erste Schlacht der Welt und die ist zwischen den Noldor und Morgoth. Aber die erste Schlacht von den großen Schlachten von Beleriand ist die zwischen den Noldor und den nicht den Noldor. zwischen den Leuten in Beleriand und Morgoth, bevor die Noldor auftauchen.
Und wie viele große Schlachten gibt es?
Es gibt 5. Also es gibt 6. Oh Gott, ich bin...
Gut, lassen wir das Thema. Ich werde sehen, wie viele Schlachten es gibt.
Es gibt 6. Wo waren wir? Genau, bei der 3. Schlacht. Der Dagor Aglareb. Morgoth erfährt von seinen Speeren, die Noldor wären mit anderen Dingen als Krieg beschäftigt. Daher beschließt er, sie anzugreifen. Denn die scheinen irgendwie gerade nicht so auf Krieg vorbereitet zu sein.
Denkt er.
Und Morgoth fängt immer Kriege an, indem er erstmal Naturerscheinungen macht, damit auch alle Leute wissen, dass es Krieg gibt. Und plötzlich gab es Erdbeben im Norden und Feuer quoll aus Erdspalten und die Eisenberge spielen Flammen aus und Orks strömten über die Ebene von Ardgalen. Und die Orks greifen sowohl Fingolfin im Westen als auch Maedhros im Osten an. Und Fingolfin und Maedhros sind aber bereit für den Krieg und sind gar nicht mit irgendwie schönen Dingen beschäftigt und greifen das Hauptheer von 2 Seiten in Dothronion an und sind siegreich. Und darum heißt das auch Dagor Aglareb, nämlich diese Aglareb, nämlich die siegreiche Schlacht. Und daraufhin wird nochmal erzählt, dass die Noldor jetzt Angband belagern. Sie können Morgoth aber nicht besiegen, weil sie nicht nach Angband hinein können. Und im Norden können sie Morgoth nicht einschließen und aus dieser Richtung gelangen dann immer wieder Diener von Morgoth nach Beleriand. Daher ist Morgoth auch immer gut über alle Ereignisse in Beleriand unterrichtet. Und nach 100 Jahren versucht Morgoth, Fingolfin am Fjord von Dengist anzugreifen, also von daher, aber Fingon schlägt die Truppen zurück. Und nun ist erstmal Ruhe. Und denn, wie es da steht, der Morgoth sah nun ein, dass die Orks ohne andere Hilfe den Noldor nicht gewachsen waren und in seinem Herzen sann er auf neue Wege.
Und die sind durchaus interessant, die neuen Wege.
Ja, zum Beispiel betätigt er sich als Tierzüchter.
Und da frage ich mich wieder, wenn man jetzt wieder ganz zurückdenkt, irgendwie, du kannst nichts erschaffen, was nicht vorher im Gesang war. Also wenn ich an die Zwerge denke, die ja eigentlich auch hätten zerschlagen werden müssen, weil sie ohne den großen Gesang geschaffen wurden und sie vom Wilden, wie hieß der nochmal? Ulmo?
Aule.
Aule. Nur wenn du an sie denkst, arbeiten sie und Co. Frage ich mich, bei den Orks hatten wir es ja, dass es im Prinzip Elben waren, die versklavt, gefoltert, misshandelt und Co. wurden. Jetzt, als ich das gelesen habe, war so meine Frage, wie entsteht dieser Drache?
Ich glaube, wenn man eine Eidechse nimmt und sie ganz viel bügelt.
Alles klar. Ja, aber ich meine, das war so etwas, wo ich mir so dachte, so mit dem Schöpfungsgedanken, den Tolkien ja gerade im Anfang des Silmarillions hatte. Und wie gesagt, gerade so die Szene mit den Zwergen, die ist mir schon beim ersten Mal das Silmarillion lesen so krass in Erinnerung geblieben. Das ist ja halt immer so mein Beispiel dafür war, irgendwie so die Entstehungsgeschichte und Co., dass ich jetzt frage, so woher kommt jetzt auf einmal ein Drache? Und es ist ja jetzt nichts, wo du sagst, na, Orks, Elben, misshandelt und Co., alles schön und gut, aber das ist ja jetzt auch nichts Kleines. Wir reden ja jetzt nicht über eine Biene oder eine Wespe, sondern das ist ja schon etwas. Ist das dann theoretisch, weil die Balrogs gab es dann ja auch irgendwie, ist das dann eine Abwandlung, ein Balrog mit Flügel?
Also ob der Balrog Flügel hat?
Ja, also ich meine, das ist... Das mag jetzt vielleicht lachhaft klingen, aber das ist eine ernst gemeinte Frage, woher auf einmal der Drache kommt, so ohne erst Willen.
Das ist die Frage, vielleicht waren die in der Musik schon vorhergesagt und Morgoth hat sie nur gefunden irgendwo, weil die irgendwo gebrütet haben und dann hat er sie da gefunden oder so. Oder er hat irgendwas, hat ein Salamander gebügelt. Ich weiß nicht. Aber sie sind jetzt eben da und es wird nicht genau erklärt, wie er sie erschaffen hat oder ob er sie erschaffen hat. Oder
vor allem innerhalb von 100 Jahren.
Ja, aber Glaurung ist ja noch ein Baby, wie wir erfahren.
Ja.
Also, Glaurung kommt hervor. Er ist der erste der Feuerdrachen, wie erzählt wird. Und er ist noch nicht ausgewachsen. Er zwingt aber trotzdem viele Elben zur Flucht und verwüstet Ardgalen. Und Fingon umringt ihn mit berittenen Bogenschützen und Glaurung flieht zurück nach Angband. Wo ich gerade fliegt anstatt fliehen gesagt habe, ist ganz wichtig zu wissen, Glaurung kann nicht fliegen. Ganz wichtig. Also wir wissen ja, Smaug kann fliegen und es kommt auch am Ende vom Silmarillion nochmal ein Drachen, der fliegen kann. Aber Glaurung kann definitiv nicht fliegen. Und das wissen wir nicht nur darum, weil nicht beschrieben wird, wie er fliegt, sondern auch, weil es ein Bild von Tolkien gibt von Glaurung, auf dem er keine Flügel hat. Also Glaurung ist kein Flugdrache, sondern so ein Wurm, heißt das, glaube ich, in der richtigen Terminologie. Er muss also überall hinlaufen. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Und Glaurungs Auftritt war anscheinend nicht mit Morgoth abgesprochen, denn der ist überhaupt nicht begeistert davon, dass Glaurung sich schon gezeigt hat. Und jetzt herrscht erstmal 200 Jahre Frieden. Und die Elben treiben allerlei schöne Dinge.
Ja, und ich glaube, das Bild packen wir euch mal in die Shownotes, weil das müsste nämlich Glaurung sein, wie Tolkien ihn sah.
Genau, ich tue mal einen Link ins Pad. Hast du auch schon gefunden?
Okay. Ja, ich habe das von Tolkien Gateway genommen.
Das gehört zu einem späteren Kapitel im Silmarillion, zu einer anderen Geschichte, aber da könnt ihr euch Glaurung angucken, als er dann ausgewachsen ist. Und ihr seht eindeutig, er hat keine Flügel.
Gut.
So, damit ist dieses lange Kapitel zu Ende und wir haben unfassbar viele neue Dinge gelernt und ganz viele Fakten erzählt bekommen. Und ich frage mich wirklich, warum er daraus nicht zwei Kapitel hätte machen können. Aber naja.
Ja, also wie gesagt, es war sehr viel, sehr gut gemixt, alles durcheinander ein bisschen hin und her gesprungen. Aber wie gesagt, so als Basis für die jetzt, wie du ja angekündigt hast, durchgängige Action im Silmarillion,
naja, was
nie wieder langweilig wird.
Doch, das nächste Kapitel wird so unfassbar langweilig.
Also, ich habe gerade mal geguckt. Das Teil ist relativ in gutem Verhältnis, also Seitenverhältnis. Das heißt, ich könnte das Teil
ohne. Du meinst die Karte.
Genau. So zum Beispiel auf einen Stoffbanner 2,50 Meter auf 1,50 Meter drucken lassen.
Für mich auch, dann bitte.
Nee, ich drucke nur eins und das nehmen wir mit zum Mittelerde-Fest und machen wir
dann. Und dann picknicken wir.
Genau, darauf können wir dann picknicken und darauf können wir dann hin und her laufen.
Das wird super.
Fotos gibt es ja bei uns auch auf dem Twitter-Account, den Maria ja am Anfang schon mal genannt hat. Und dann gibt es eine riesengroße Karte, bei der wir dann drüber laufen können, um von A nach B zu kommen.
Und schauen, wer wo wohnt. Da müssen wir ganz viele Leute einladen, die da sitzen, wer wo wohnt.
Ja. So, aber du hast noch Anmerkungen.
Ich habe so viele Anmerkungen. Ich könnte so viel erzählen mit diesem Kapitel. Ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht. Sachen, die mir so auffallen, wenn ich das im Marillion lese. Einmal, welche Gebiete gehören eigentlich zu Beleriand? Es gibt unter Tolkien-Fans so die Tradition, dass man eigentlich sagt, Beleriand ist halt alles, was westlich von Mittelerde ist. Also das Ganze, was man auf der Karte von Beleriand sieht, ist Beleriand. Aber das ist gar nicht so klar, denn zum Beispiel erfahren wir, wenn die Noldor auf die Sindar treffen zum ersten Mal, dass die Sindar nach Mithrin gekommen sind aus Beleriand. Und wenn sie aus Beleriand gekommen sind, dann kann Mithrimir, beziehungsweise ganz Hislum ja nicht zu Beleriand gehören. Und solche Stellen gibt es öfter im Silmarillion und auch öfter in anderen Werken Tolkiens. Und es ist tatsächlich nicht ganz klar, welche Gebiete zu Beleriand im eigentlichen Sinne gehören. Das kann eine spannende Aufgabe sein, auch für die Leute, die das Silmarillion schon mal gelesen haben, jetzt irgendwie einen Anreiz suchen, es doch mal zu lesen. Achtet doch mal darauf, welche Gebiete eigentlich zu Beleriand gehören. Und wir werden aber weiterhin hier Beleriand alles nennen, was westlich von Mittelerde sind, in der guten Tolkien-Fan-Tradition. Weil
alles,
ich finde,
was
das einfach
untergeht.
Ja, genau. Weil das irgendwie, es ist einfach handlich und man muss halt irgendwie das Ding nennen. Und von daher, Beleriand ist bei uns auch Osirien und Beleriand ist bei uns auch Heathloom. Und wenn euch das nicht gefällt, dann tut's mir leid, aber ja. Natürlich ein Lieblingsthema von mir. Es wird angedeutet, dass die Noldor, die Quenya sprechen, und die Sindar, die Sindarin sprechen, sich nicht unterhalten können. Und vielleicht kommt es mal eine Sonderfolge dazu, warum sie sich nicht mehr unterhalten können und was die Unterschiede zwischen Quenya und Sindarin sind.
Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
Okay, ich schreibe es mal auf meine To-Do-Liste. Dann, jetzt kommt die Stelle mit Maedhros, als Maedhros am Felsen hängt. Und ich gesagt habe, vielleicht erinnert euch das an was? Tobias, du hast aber bestimmt schon mal von Prometheus gehört, oder?
Ja, vor allem habe ich es gerade gelesen.
Oh, hast du gerade den schönen Ausschnitt, den ich aus Wikipedia geholt habe?
Ja.
Also Prometheus ist eine Figur der griechischen Sagen, Mythologie, Welt. Und es gibt mehrere Geschichten über Prometheus. Und es gibt aber eine, die allgemein so bekannt ist, also die bekannteste Version der Geschichte ist. Und Tobias, möchtest du die mal vorlesen?
Prometheus gehörte dem Göttergeschlecht der Titanen an. Wie alle Wesen ist er der Herrschaft des Göttervaters Zeus unterworfen. Bei einem Tieropfer greift er zu einer List, um Zeus zu täuschen. Er überlässt ihm nur die wertvollen Teile des Opfertiers und behält
die wertlosen und behält
das genießbare Fleisch für die Menschen, dass sie seine Schützlinge sind. Zur Strafe dafür verweigert der erzürnte Zeus den Sterblichen den Besitz des Feuers. Darauf entwendet Prometheus den Göttern das Feuer und bringt es den Menschen. Deswegen wird er auf Befehl des Göttervaters gefesselt und in der Einöde des Kaukasusgebirges festgeschmiedet. Dort sucht ihn regelmäßig ein Adler auf und frisst von seiner Leber, die sich danach stets erneuert. Erst nach langer Zeit erlöst der Held Herakles den Titanen von dieser Qual, indem er den Adler mit einem Pfeil erledigt. Schließlich wird Prometheus von Zeus begnadigt und erlangt seine Freiheit zurück. Ich finde, Wikipedia hat hier mal wieder, ist echt so ein klassischer Fall von Plagiat. Da werden einfach Sachen von Autoren wie Tolkien genommen, in die Wikipedia gepackt und dann wird es halt ausgegeben als, ja, Götter, Geschlecht, Titan und so. Dabei nehmen sie einfach nur das, was Tolkien geschrieben hat, benennen es einem die handelnde Person ein wenig um. Hier ist es eine Leber, da ist es eine Hand und zack, meinen sie, sie hätten irgendwie das Rad neu erfunden.
Ganz schlimm. Vor allem, weil wir doch wissen, dass Beleriand deutlich vor den Griechen untergegangen sein muss.
Aber sowas von.
Unfassbar. Also, wie ihr gemerkt habt, wir haben jemanden, der an einer Klippe hängt, in einem Gebirge, an einer Wand. Wir haben Adler, wir haben Pfeile. Es scheint so, mich deucht, Tolkien hat sich da ein bisschen inspirieren lassen. Und Tolkien war ja sehr vertraut mit der griechischen Sagenwelt. Er hat ja auch mal zu seinem Leidwesen ein bisschen die Classics studiert, also Latein-Griechisch in Oxford. Und er war auch aus der Schule sehr belesen in diesen Sachen. Und er wird diese Geschichte gut gekannt haben. Und von daher kann man ziemlich sicher sagen, dass sie da irgendwie Vorbild vermutlich gestanden hat oder zumindest Inspirationsquelle war. So viel zum Thema Maedhros hängt an Bergen.
Ja, dann hast du einen schönen Fakt für uns. Oder wie ist das der nächste Punkt zu deuten?
Genau, es wird ja gesagt, auch zu Maedhros, dass er dass er, nachdem die rechte Hand abgeschlagen wurde, danach mit der linken kämpft. Und in Natur und Wesen Vermittelerde im Teil 2, Kapitel 2, Hände, Finger und Zahlwörter im Eldarin, wird beschrieben, dass die Elben grundsätzlich beidhändig sind und darum auch mit beiden Händen kämpfen können oder schreiben oder was auch immer. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das in dem Kapitel steht oder woanders, aber auf jeden Fall schreiben sie auch gerne mit der linken Hand von links nach rechts und dann spiegelverkehrt quasi. Vor allem gerne in privaten Briefen. Und darum ist es nicht so verwunderlich, dass Maedhros mit beiden Händen kämpfen kann, weil das könnte er eh. Und wobei man sagen muss, zu einer früheren Zeit hat Tolkien mal geschrieben, dass Elben eher rechts, meistens, oder beziehungsweise alle rechtshändig sind. Aber ja, Elben sind grundsätzlich erstmal beidhändig, können wir annehmen. Dann eine Sache, auf die ich schon angespielt hatte eben, was macht eigentlich ein König aus? Also wir haben ja gesehen, dass Thingol sagt, er ist König von Beleriand. Und Maedhros sagt, nee, du bist nur da König, wo du irgendwie dich verteidigen kannst. Und wo deine Leute wohnen, die du verteidigen kannst und alles andere gehört uns. Und darum gibt es jetzt eine Zusatzaufgabe für die Eifrigen. Für die, die das Silmarillion schon mal gelesen haben oder jetzt das Silmarillion gelesen haben während der Pause von Silmaria und jetzt traurig sind, nicht wissen, was sie tun sollen. Lest das Silmarillion einfach nochmal und achtet dabei darauf, wie Könige im Silmarillion definiert werden. Werden sie als Könige über ein Land definiert oder als Könige eines Volkes? Ein Beispiel zum Beispiel, der Hohe König der Noldor ist ja definitiv ein König der Noldor und nicht von irgendeinem bestimmten Land. Aber es gibt da Unterschiede und zum Beispiel auch in dem Kapitel jetzt sagt Tolkien einmal, dass Thingol der König in Doriath ist und nicht der König von Doriath und sowas. Und achtet doch mal auf diese Stellen, das ist sehr interessant, wie Tolkien da mit dem Königbegriff spielt. Denn zum Beispiel im Herrn der Ringe ist ja eigentlich sehr deutlich, dass Könige über Länder sind und nicht über, also auch über Völker, aber eben über bestimmte Landesgrenzen. Und die sind irgendwie auch definiert. Das ist im Silmarillion nicht immer so.
Da hat er wohl nicht mehr die Zeit dazu.
Zu was?
Ja, zu definieren. Grenzen aufzuzeichnen, sagen, das ist dein Gebiet, das ist dein Gebiet.
Ja, es ist eine andere Kultur, sagen wir mal so. Also die.
Aber die Frage ist doch auch die, ist es nicht, also wenn ich Gebiet oder König von Fläche bin, und sie im Prinzip, blöd gesagt, mir gehören, dann gehört mir auch alles, was da drauf ist. Dementsprechend habe ich da den Umkehrschluss ja schon, dass ich auch immer der König eines Volkes bin.
Ja, das ist, glaube ich, so die traditionelle europäische Sicht auf was ein König ist.
Ja.
Es scheint aber im Silmarillion anders zu sein. Also, das heißt, die Leute sollen ja darauf achten, ob ich die nicht zu viel wegnehme, aber es scheint so zu sein.
Dann machen wir einfach mit dem nächsten Fakt weiter.
Genau, also ich führe den Punkt nicht zu Ende, aber ihr könnt euch dann überlegen, was ich da einfügen wollte. Genau, nächster Punkt geht es wieder ein bisschen um Sprache. Und zwar ist es so, dass das englische Wort Prince auf Englisch sowohl First, ein Fürst sein kann, als auch ein Prinz. Ihr kennt vielleicht von Machiavelli El Principe, das bekannte mittelalterliche, beziehungsweise frühneuzeitliche, ist es, glaube ich, Werk über was einen guten Herrscher ausmacht. Das heißt auf Deutsch der Fürst, auf Englisch aber the Prince. Weil ein Prince eben nicht nur ein Sohn von einem König ist oder sowas, sondern auch ein Fürst. Und im Silmarillion werden die Wörter Lords, beziehungsweise Lord und Prince, beziehungsweise Princess, recht uneinheitlich benutzt. Und Krieg übersetzt sie dann auch nochmal uneinheitlich. Beispiel wird euch aufgefallen sein, dass das Kapitel, also falls ihr das Englische und das Deutsche gelesen habt, heißt das Kapitel Of Eldamar and the Princess of the Eldalie, auf Deutsch von Eldamar und den Fürsten der Eldalie. Aber zum Beispiel in diesem Kapitel, ich habe ein paar Instanzen gecheckt und da übersetzt Krieg eigentlich relativ konsistent Lords mit Fürsten und Princes mit Prinzen. Und das wirkt dann ein bisschen komisch, weil einfach einmal alle Prinzen sind und das für uns auf Deutsch auch ein bisschen komisch klingt. Die Prinzen der Nolde, denkt man so, die sind doch gar nicht alle so die Söhne von einem König, sondern es gibt doch einen König und an vielen Stellen macht es mehr Sinn, Fürsten da einzusetzen, finde ich, für Princes. Und vor allem sollte man vom verwendeten Wort nicht auf den Status der Person schließen. Also wenn jetzt jemand als Prinz beschrieben wird, jemand als Fürst, dann heißt nicht, dass der Fürst über den Prinzen steht oder andersrum, sondern das sind irgendwie, ist alles ein bisschen durcheinander und wäre interessant, sich mal anzugucken, welche Wörter Tolkien in welcher Version vom Silmarillion verwendet hat, ob er irgendwann mal lieber Prinzen geschrieben hat und manchmal lieber Lords oder so.
Sehr faszinierend. Ich habe dann auch noch etwas, und zwar geht es ja in diesem Kapitel unter anderem auch um eine Liebesgeschichte zwischen Galadriel und ich und Namen. Was jetzt, es war Celeborn, oder?
Celeborn.
Und wir hatten es im Vorgespräch schon, dass sie ja eigentlich verwandt sind. Und zwar Cousin und Cousin zweiten Grades. Zumindest in meinem Stammbaum. Da stammt Galadriel von Erwin ab, der von Olwe abstammt. Und Olwe ist der Bruder von Elmo. Aus ihm kommt hervor Galadron. Und daraus kommt unter anderem Celeborn raus. Und Celeborn und Galadriel kommen dann halt zusammen und haben dann Celebrin, woraus dann auch nachher Arwen entspringt.
Ja, Celebrin. Also Celeborn ist einer der Charaktere von Tolkien, von dem nicht ganz klar ist, was seine Hintergrundgeschichte ist, weil es verschiedene Versionen gibt. Die eine, die jetzt Tobias erläutert hat, müsste die sein, die erzählt wird in den Nachrichten aus Mittelerde, die Geschichte von Galadriel und Celeborn. Da wird eben diese Geschichte erzählt. Es gibt aber noch eine andere Geschichte und in der ist Celeborn ein Elb aus Alqualondë. Alqualondë ist da, wo der Sippenmord ist. Und die wird erzählt in, jetzt muss ich gerade mal schauen, im The Appendix on Languages. Ist eine Version, ältere Version des Appendix, beziehungsweise des Anhangs F im Herrn der Ringe, im Band The Peoples of Middle-Earth veröffentlicht, in der History of Middle-Earth. Und da wird Celeborn als Telarin Elb, als aus Alqualondë definiert. Und dann werden sie, glaube ich, nicht verwandt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Okay, also ich meine, selbst dann wäre es egal, weil einfach ist ja keine direkte Verwandtschaftsgrad. Es ist ja weder Bruder noch Schwester, beziehungsweise geht dann Mutter oder Vater, beziehungsweise es geht ja nicht in der direkten Linie. Aber ich fand es halt sehr faszinierend, dass sie zumindest in der Einfassung ja über Umwegen, also über relativ nahe Umwegen verwandt sind.
Tja, es passiert schon mal. Wir wissen ja auch, der Sohn von Aragorn und Arwen hat einen Stammbaum, der ein Kreis ist, nur ein sehr großer Kreis.
Ja.
Tja, alle wichtigen Charaktere im Silmarillion sind einfach irgendwie miteinander verwandt und alle sind doch eh irgendwie Cousins und so.
Gut, nee, das war's jetzt, glaube ich, gerade noch einmal auf meinen Spickzettel. Genau, hier gibt's die Maßeinheit 30 Faden. Gibt's da irgendwie Natur und Wissen und so eine Aufschlüsselung, um sich das mal umzuwandeln? Das müsste die Spannweite des Atlas gewesen sein. Gut, also es gibt dann auch keine sonstige Quelle, wie groß der jetzt ist. Also es ist für mich halt einfach mal so angenehm, wenn man es irgendwie Meter oder so umrechnen kann, damit man halt einfach mal weiß, wie groß so ein Teil ist.
Naja, du kannst ja gucken, wie viel ein Fathom heißt es. Heißt es Fathom oder Fathom? Ich weiß schon wieder nicht, wie man englische Sachen ausspricht. Es ist ja eine Maßeinheit in der echten Welt.
Achso, also im Deutsch heißt es halt einfach nur Faden.
Genau, ich weiß nicht, wie es, gucke ich gerade, ob es steht erstmal.
Tatsächlich, Faden ist ein Außenfaden, Eisenfaden, Faden.
Ah, da. Anscheinend 1,852 Meter in Britannien.
Genau, also ich habe jetzt nur die nautischen Faden gefunden und das würde bei 30 Faden entsprechen 54,86 Meter.
Das ist ordentlich.
Das ist, keine Ahnung.
Da passen viele Verbandskästen und Warnwesten. Okay.
Das gucke ich mal gerade eben. Also die Spannweite eines Airbus A380, eines der größten Flugzeuge aktuell, sind 80 Meter.
Gut. Ordentlich.
Also er hat eine Spannweite von in etwa von der Boeing 747. So. Falls mal jemand wissen wollte.
Falls mal jemand überlegt, welches Adlertaxi er holen soll. Ob das Kleine reicht oder ob es auch rein Thorondor sein muss.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Kapitel soweit durch und wir können mal das Bingo anschmeißen, oder?
Nicht nur das Kapitel ist durch, auch ich bin durch.
Hier kommen zwei Sachen, haben wir noch.
Genau, welches Bingo nimmst du denn? Welche Version?
Also ich würfel ja immer.
Aber es geht von 1 bis 8.
Ja, und?
Ja, Moment.
Es gibt ja diese Online-Würfel.
Ich bin schon dabei.
Und ich brauche einen 8-seitigen Würfel. Und ich habe die 6. Und du hast die 5.
Ich habe die 2.
So, da habe ich's.
Soll ich anfangen?
Ja.
Bei mir steht zuerst, es wird sich beim Tanzen verliebt. Das ist definitiv nicht der Fall.
Korrekt.
Sprung in der Zeit zurück. Ja, wir kriegen wieder Wiederholung.
Jawohl.
Dann die Adler kommen. Oh ja. Tobias will nichts auswendig lernen.
Ja.
Ja, Tobias. Wie ist das mit den Stammbäumen? Dann Wasser ist wichtig. Ja,
nein. Also,
naja, man könnte argumentieren, das Ulmo kommt ja vor, wenn die da am Fluss schlafen.
Ja, trotzdem. Also ich meine, wichtig nicht im Sinne von, also ich hätte jetzt gesagt, dass ob das jetzt Wasser ist oder was anderes oder ja, nein.
Okay, dann Wale verkünden etwas. Nee, also wir kriegen nur, wir werden nur daran erinnert, dass sie was verkündet haben. Aber eigentlich verkündet, glaube ich, niemand was. Es erfüllt sich nur Verkündungen. Dann, jemand wird verraten? Nee. Nicht so sagen. Tolkien recycelt. Also einmal gibt es Celeborn, der, wie wir dank einem Untertitel einer früheren Silmaria-Folge wissen, ein Baum ist.
Genau.
Immer noch der genialste Untertitel ever. Und es wird noch etwas recycelt, nämlich Marblung. Habt ihr vielleicht, als ihr den Namen gelesen habt, gedacht, der kommt doch mal vor. Marblung ist auch ein Waldläufer von Ithilien im Herrn der Ringe.
Okay.
Und jemand singt, ja, und jemand spielt auch Harfe dazu.
Ja. Aber das heißt.
Ich hab.
Gut, dann lassen wir Wasser zu, dann hast du Bingo.
Beziehungsweise, ja. Okay. Weil dann habe ich ein halb Bingo.
Ich hatte jetzt die 6. Jemand schwört etwas.
Es werden Eide beschworen, dass man jetzt gut Freund ist auf der Party.
Wenn bei dir Wasser zählt, zählt bei mir Wasser auch.
Halb.
Ja, ja. Jemand wird verraten, habe ich auch nicht. Die Waller verkündigen etwas. Es wird gesungen.
Ja.
Oh, ich habe Diagonal-Bingo, sehe ich schon mal. Fëanor macht etwas Hitzköpfiges. Ja.
Ja.
Alles nur Mythen? Nö.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Haben wir eben ausführlich drüber geredet.
Achso, war ich nicht da. Jemand lernt von den Elben? Ja, noch nicht ganz. Also es gibt zwar die Zwerge.
Doch, die Zwerge lernen von Karanthias Volk.
Ja, gut. Aber jemand stirbt, wird getötet. Und damit habe ich, jemand schwört etwas, es wird gesungen und jemand stirbt und wird getötet.
Okay, Bingo. Herzlichen Glückwunsch.
Danke,
das
danke.
Das ist heutzutage Bingo gewonnen.
Ich darf unsere Picknickdecke bestellen.
Genau, herzlichen Glückwunsch. Ich werde sie damit nach Hause nehmen.
So wirst du das. Ich dachte, wir versteigern die.
Für 400 Euro.
Ja, wir lassen dann alle drauf signieren.
Alle Noldor?
Alle Noldor, alle F-Elben.
Ich wollte gerade spoilern, aber ich wollte nicht spoilern. Ich wollte sagen, einer von den Noldor kann ja unterschreiben. Aber
okay. Naja. Dann kommen wir mal zu den Hausaufgaben.
Ja, habe ich noch nicht eingetragen, weil mir noch nicht so ganz klar war, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Aber es geht auf jeden Fall ums Kapitel 14 von Beleriand und seinen Reichen. Das, wie wir alle wissen, das Spannendste überhaupt ist. Es ist relativ kurz, aber wie gesagt, es ist im Wesentlichen eine Beschreibung von der wohnt da, der wohnt da, der wohnt da. Aber ich verspreche euch, es ist das letzte Kapitel dieser Art. Danach wird es dann kontinuierlich besser. Also das, bitte lesen bis zum, wenn wir um den 28. raus aufnehmen, 21. sind noch fast nicht ganz zwei Wochen.
Also ich hätte, wie gesagt, also ich gucke halt, dass ich so gut es mein Ellenbogen es erlaubt und ich mit links arbeiten kann, versuche ich, dass es morgen Freitag online ist.
Skandal, Tobias ist kein Elb.
Wieso?
Weil du sonst beidhändig wärst.
Ja, aber ich kann ja trotzdem mit links arbeiten, aber mir fehlt trotzdem eine Hand zum Tippen.
Ach so.
Ist das ja so ein bisschen, also sag mal, spätestens Freitag kommt die Folge raus, dann sind Annika und ich ja in den USA. Das heißt, rein theoretisch reicht es, haben sie bis zum 25. Zeit.
Okay, dann bis zum 25. Kapitel 14 lesen und alle Leute, die schon fertig gelesen haben, von denen eben noch zahlreiche Nachrichten eingehen, die Hausaufgaben beachten, die ich heute aufgegeben habe.
Genau, pack sie am besten nachher noch in die Shownotes so rein, dass sie da. Was denn?
Muss mich ja dran erinnern, was die Hauptzusatzaufgaben waren.
Okay, muss einfach nur das Pad durchgehen. Da stehen ja die Zusatzaufgaben eigentlich schon.
Ich habe mehr
drin.
Sachen gesagt und ich kann mich nie am Ende nach der Folge nie erinnern, was ich gesagt habe.
Schreib einfach das drin, was da ist. Das gilt dann als Hausaufgabe. Gut, und dann bleibt mir jetzt mal die obligatorische Frage, die ich am Anfang vergessen habe. Wie war dein Tee?
Ich fühle mich jetzt sehr belebt. Und
was für ein Tee war das nochmal?
Jasmin mit Grün, also grüner Tee mit Jasmin in der Reihenfolge.
Okay. Sehr faszinierend, sehr faszinierend.
Ja, grüner Tee enthält Koffein.
Stört mich jetzt weniger.
Einige Leute bestreiten das. Ich wollte es nochmal gesagt haben.
Ach so, okay. Und wie gesagt, je nachdem, wie viel Feedback ihr zu dieser jetzigen Folge schreibt, lohnt es sich für uns vielleicht nochmal für euch eine Feedback-Folge zu machen, in der wir dann ausführlich drauf eingehen können. Und dann bleibt ja gegebenenfalls noch die Sonderfolge mit den schönen Quenya- und Sindarin-Schriften.
Und ich kündige auch noch zwei weitere Sonderfolgen an.
Boah, jetzt willst du es aber wissen.
Nach dem nächsten Kapitel mit den ganzen Ortsnamen wird es eine Sonderfolge geben zu Bestandteilen von Ortsnamen bei Tolkien, also von elbischen Namen. Weil man sich dann vielleicht ein bisschen besser merken kann. Ich hoffe, ich kriege das hin zwischen den beiden Folgen. Und dann wurde sich gewünscht auf dem Ting, dass ich doch nochmal eine zusammenfassende Folge in 5 Minuten machen sollte, was passiert ist bisher. Und ich denke, das bietet sich auch bald wieder an. Von daher, die wird es dann auch irgendwie vielleicht dann nach der übernächsten Folge geben.
Cool. Aber ich würd dir 10 Minuten geben. Ist ja schon relativ viel passiert.
Ja, ich würde halt dann da anfangen, wo ich die letzte Zusammenfassungsfolge aufgehört habe.
Ah, stimmt, natürlich. Das ist prinzipiell natürlich immer eine gute Idee. Ja, Mensch, dann vielen lieben Dank, Maria, dass du mich durch dieses interessante Kapitel geführt hast.
Ja, gerne.
Und wir sehen uns dann in knapp 2 Wochen schon wieder.
Ja, versuch nicht in in Amerika irgendwie entführt zu werden und an Steine gehängt zu werden?
Ich gebe mein Bestes. Ich muss mal gucken, wie hoch die Entführungspolice von DTG-Vorstandsmitgliedern ist, bis wohin die Versicherung, bis welche Summe das Lösegeld bezahlt wird. Nein, also ich hoffe mal, dass Milwaukee nicht ein ganz so schlimmes Pflaster ist und dass wir da heil und gesund wieder zurückkommen. Mit vielen Bildern, Eindrücken, Videos und anderen Podcast-Formaten.
Oh ja, ich freue mich schon.
Ich mich auch. Ich habe jetzt noch 3 Tollcast-Folgen zu schneiden und die Silmarillia-Folge.
Aber so hast du doch sonst nichts zu tun.
Ja,
leider. Wie ich im Stickerheft nachlesen konnte.
Stimmt. Ja, also dann sage ich vielen lieben Dank, Maria. Und ich wünsche euch eine tolkieneske Zeit.
Lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.